Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 244. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass eine nie weiß, was der andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, welchen Wein du letzte Woche im Glas hattest.
Ja, letzte Woche waren wir glücklicherweise mal wieder im Piemont und haben da einen Barbaresco im Glas gehabt, und zwar 21 von Bruno Rocker. Und glaubst du, die war halt auf Barbaresco gekommen?
Ups.
Nein, haben wir nicht geschafft. Ich bin ein bisschen dafür gedisst worden. Fair enough, aber gut, auf Leitungen stehen. Das kennen wir, gell?
Das gehört dazu. Part of the game.
So ist es. Und was ich besonders ehrlich gefunden habe, ist das Zitat von der Luisa Rocker, aktuelle Generation am Weingut, die sagt, naja, Barbaresco, das ist schon so ein bisschen der Redneck-Cousin von Barolo. Herrlich,
super,
100%.
Ja.
Also dieser Underdog-Status, der taugt dir ja auch. Voll. Das heißt, sie meint das jetzt nicht irgendwie base oder ist nicht traurig drüber, sondern das findet sie schon auch cool, dass dieser Underdog-Status da ist. Und ich finde es natürlich auch cool, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Ding halt einfach großartig ist. Im Gegensatz zu dem, was es wäre, wäre es Barolo.
Ich glaube, sobald Barolo draufsteht, ist das doch nochmal ein bisschen teurer. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Wir sind heute wieder mal in Österreich unterwegs und wir sitzen da im Kamptal mit Uli und Robert vom Weingut Feldtheorie am Tisch. Den Robert haben wir schon so ein bisschen bei Sonderfolge Nummer 18 kennengelernt und haben schon mal so ein bisschen mit ihrem plaudern können, ein bisschen anteasern können quasi. Aber jetzt wollen wir euch beide in der Folge natürlich ein bisschen genauer kennenlernen. Schön, dass wir da sein dürfen.
Yes.
Und danke fürs Kommen.
Sehr, sehr schön. Also wir haben ja quasi bei Aufnahme von Sonderfolge 18 beschlossen, okay, echte Folge, Feldtheorie muss kommen.
Richtig.
Das war schon fix zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge gesagt haben, aber für uns war es auf jeden Fall fix. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir es jetzt ein halbes Jahr später nur.
Es ist hinkriegen. Zeitlich voll in Ordnung.
Ich finde da.
Es ging sehr schnell.
Ich finde da, dass man
eine Weihnachtskarte dazwischen.
Eine Weihnachtskarte und schon funktioniert das. Perfekt.
Ein bisschen Push.
Gut, und wir haben Wein im Glas und es ist eine andere Farbe als im Oktober 2025, nämlich wunderschönes Goldgelb. Let's go.
Super frisch in der Nase.
Ihr könnt es gerne mitverkosten, ihr könnt es gerne mitreden, ihr könnt es uns sagen, falls es Blödsinn ist, was wir erzählen.
Das ist kein Barbaresco.
Schade. Aber okay.
Ja, wenn ich
bist du sicher? Ja, dann sage ich Barolo.
Naja, als Deutsche, die Heimat verlassen haben, hätte man ja überall Wein machen können.
Stimmt.
Aber Piemont wäre bestimmt auch nett gewesen.
Mhm. Ja, weil du lernst nicht gerne Sprachen.
Ui, na dann schwierig.
Ja, es war schon eine große Diskussion bei uns natürlich, wo man Wein machen kann als deutschsprachiger Mensch.
Ich bin froh, dass ihr das da gemacht habt.
Yep.
Weil so richtig schöne Birne finde ich da in der Nase, so Birnenschale.
Voll.
Richtig
Nase
frisch.
Ist ganz leicht angeschlagen, das heißt die Aromatik überlasse ich halt ein bisschen mehr dir, aber hundertprozentig diese Frische.
Wo ich schöne Würze dazu, wirklich sehr, sehr klar, sehr pur, richtig schön. Diese frisch aufgeschnittene Birne, die gerade perfekt reif ist, aber die ist noch nicht gelegen oder so, sondern die ist gerade wirklich ganz frisch aufgeschnitten. Voll schön.
Alles so weiß, auch die Würzigkeit ist weiß, finde ich. Schön.
Richtig.
Also den Wein haben wir jetzt vor zwei Stunden aufgemacht etwa.
Schön.
Und den auch dekantiert.
Zieht sich schön durch.
Zieht sich schön durch am Gaumen, hat sofort wieder dieses saftig-birnige und dann nimmt die Würze überhand, finde ich. Und dann schiebt es nach hinten so richtig raus. Super schöne Länge.
Das hat auch richtig Salz hinten dran.
Es ist salzig hinten, ja.
Nice.
Es wird immer präziser nach hinten auch richtig. Also zieht sie richtig zusammen.
Mhm. Das nimmt dann nochmal Säurefahrt auf nach hinten.
Ja.
Es ist lustig, weil es macht schon schön mit dieser saftigen Frucht auf und ganz viel Würzigkeit. Und dann wird es nach hinten hin immer mehr Richtung Säure und immer mehr Richtung auch diesem salzigen Thema und zieht richtig an, also nimmt richtig Fahrt auf.
Sehr schön. Ganz, ganz feiner, dicken Gerbstoff hinten.
Ich wollte gerade sagen.
Aber halt super schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil das ist so wieder, glaube ich, was viele Leuten gar nicht auffällt, die den Wein jetzt einfach nur trinken, aber was halt dem natürlichen nochmal ein bisschen Länge gibt, nochmal ein bisschen einfach Trinkfluss auch gibt, finde ich, dass sie das so leicht ankrallt und dann super.
Haben schon mal Wein gemacht.
Sehr, sehr schön.
Hält sich ja ziemlich lang da.
Die Würze bleibt ewig. Ja, ist auch am Gaumen, finde ich, sehr hell, diese Würze.
Ja, voll.
Alles eher in dieses, auch von der Frucht her, in dieses hellgelbe, weiße fast.
So ja, viel Frucht ist nicht da.
Nein. Aber am Anfang macht das, finde ich, schön saftig mit dieser Birne halt eher auf, weil Birne ist ja eher so eine, finde ich, zurückhaltende Frucht, wenn sie nicht überreif ist quasi.
Ja, stimmt, ja.
Schön. Schöne Säure jetzt nicht überbordend, aber richtig schön.
Fort schon.
Ja, Trinkfluss. Ja. Kann man die Flaschen sehr schnell austrinken. Ne?
Sehr schön.
Tut mir ein bisschen schwer mit dem Spucken da, also konnte das schon sehr gut trinken. Sehr kühl das Ganze.
Sehr geradlinig das Ganze. Trotzdem, also ich bleibe bei meinem Salz da hinten. Mit dem Gerbstoff gemeinsam. Schon. Das macht sie richtig schön. Gut. Ich versuche gerade so ein bisschen diesen Jahrgang zu pinpointen. Ich weiß, dass ihr seit 2022 Wein macht.
Stimmt, ja.
Und ich weiß, dass 23 gefüllt ist, weil wir im Oktober darüber gesprochen haben, dass 23 jetzt irgendwann einmal gefüllt wird.
Genau.
Das wird mir für 23
ganz einiges gut besser gefallen als für 22 vom Gefühl her, weil es ist halt sehr auf dieser Kühle, auf dieser Frische, auf dieser Präzision.
Ja. Also ja, wobei Kühle und Frische wäre ja eher 22 dann. War ja bei uns ein kühleres Jahr mit mehr Säure.
Ja, wobei ich halt oft dann 22er habe, die dann wahrscheinlich ein bisschen zu spät drauf waren und entsprechend dann das trotzdem eher in die Breite geht.
Ja?
Oft
mal. Mhm. Ja. Das ist spannend. Weil für uns, wir waren ja 22 mit Abstand am spätesten Lesezeitpunkt, ne? Aber das ist bisher zu breit geworden. Ja, bisher. Aber es war trotzdem nicht breit.
Ja.
Wir hatten Probleme sozusagen. Das erste Jahr war so, Mist, wir brauchen den Zucker. Das zweite Jahr hat gepasst und das dritte Jahr war, Mist, wir brauchen weniger Zucker. Das 22, 23, 24 im Kammtal, Schnelldurchgang quasi.
Aber das heißt, das ist 23.
Ja,
das
ist 23. Sehr gut. Genau. Wunderbar. Und wir wissen, ihr habt zwei Lagenweine, die sind Grüner Veltliner. Und dann gibt es noch einen, der ist Riesling, gell?
Genau, wir haben auch einen Riesling, ja.
Lagenweine, die definitiv hassen. Da müssen wir auch noch drüber diskutieren. Und dann gibt es noch einen relativ, aber ich glaube, das ist A. Ist es nur Grüner Veltliner oder ist er relativ eine Cuvée?
Ja, relativ ist immer ein Cuvée, genau. Mhm. So sind die jüngeren Grüner Veltliner Anlagen. Wir haben einen ganz kleinen Weingarten Müller-Thurgau.
Ah ja, stimmt.
Der immer auch irgendwie mit rein muss. Der wird entweder auf Schale vergoren oder nicht, je nach Jahrgang.
Ja.
Und halt auch, wenn zum Beispiel Riesling hatten wir bis jetzt noch nicht so viel Glück, wurde auch schon öfters angehagelt. Und wenn wir den früh lesen müssen oder so, dann kommt er auch mit rein.
Alles klar.
Also wenn wir ihn so lesen müssen, dass er uns als Lagenwein halt nicht mehr passt. Zum Beispiel im 23er Jahr, da haben wir ihn dann mit 10 Säure und 10 Alkohol, also so 6 Grundweinterritorium lesen müssen und dann kommt er da mit dazu.
Dann kommt er halt nicht als Lagenwein raus.
Alles klar, macht Sinn. Sehr gut.
Aber das da ist reinswertig.
Ja.
Definitiv Grüne Veltliner.
Ja.
Literally.
Ja. Genau.
Sicher. Macht auch Sinn, weil mit Würze passt alles sehr, sehr schön rein. Aber es ist halt urschön gemacht,
der Veltliner. Genau. Ich finde, das sagt einfach sehr feine Interpretation von Grüner Veltliner aus dem Kammtal. Das passt schon sehr, sehr gut auf das, was es ist.
Ehrlich, ja.
Ja. Also bei unseren zwei Veltliner-Lagen habt ihr ja dann die Wahl. Es ist entweder vom Löss oder es ist vom Schotter.
Was hat denn mehr Kalk?
Der Löss hat mehr Kalk.
Also ich hätte das grundsätzlich eher auf eine kargere Lage gestellt, so wie es daherkommt, und nicht auf eine unbedingt sehr viel Lösslehm-Lage.
Ja,
also eher nicht auf den Löss.
Ja, 100 Punkte.
Sehr gut.
Genau. Ja, weil es halt doch so fein und sehr, sehr geradlinig ist. Es fällt einem so ein bisschen der Speck, den man ganz gerne mal dem Löss zurechnen.
Gefüllt gerade mit Grüner Veltliner und Löss kriegst immer ein bisschen mehr, dass diese Würze ein bisschen intensiver, ein bisschen auch dunkler wird, finde ich.
Ja.
Genau.
Ja. Und das ist
so eine Tabakrichtung vielleicht auch, sowas. Ja.
Genau.
Ja. Ja. Genau, ja.
Sehr gut.
Das ist in dem Fall dann der definitiv FH, was in unserem Fall für Freiheit steht.
Ja.
Was direkt an der jetzt kann ich den Lagennamen werde ich immer nicht aussprechen. Entschuldigung an alle Österreicher. Das ist die Gobelsburger Hort. Oder Heide, wie wir in Hochdeutsch sagen würden. Und wir sind direkt der angrenzende Nachbarweingarten in der Freiheit. Und die Freiheit ist so eine riesige Lage, die im Zuge der Flurbereinigung mal geschaffen wurde. Also macht wenig Sinn, wenn man sagt, der ist aus der Freiheit, weil das könnte alles sein. Der kommt wirklich eigentlich, also vom Boden her ist es eigentlich viel näher an der Heide. Und das ist eben bekannt dafür, im Kammtal gibt es eben genau nur da diese extremen Schotterböden. Mhm. Also das kannst du wirklich... Also es ist Schotter und dann wirklich mit richtig großen Stein. Also wenn ihr mal so Fotos von Chateauneuf-du-Pape gesehen habt, so ungefähr sieht es da oben wirklich aus. Also okay, cool. Ich habe erst letzte Woche hatten wir den Schenter Josef von Nibiru zu Besuch und ist da oben mal rumgefahren noch und hat auch gemeint, dann hört es immer nur so kling, 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 wenn du irgendwas mit einem Traktor machst, weil so viele Steine da rumliegen.
Mhm. Und wir sind auch einer der wenigen, die grüne Veltliner dort haben. Ja, also eigentlich ist die Lage Riesling und Pinot Noir.
Pinot,
ja. Ja, zum Beispiel vom Schloss. Oder steht viel Rotwein. Mhm. Ist natürlich durch den Sand, weil der Sand halt eben, wie jeder weiß, ein sehr trocken, also es fließt alles gut rein, aber es fließt natürlich auch direkt durch und dadurch hast du wenig Wasser und ist für grüner Veltliner eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber die Stöcke sind schon älter, die sind jetzt, ich sage immer noch 40 Jahre, aber sie sind jetzt eher 45 Jahre. Ich bin auch so auf dem Alter der Weingärten geprägt, als wir angefangen haben. Und die kommen halt so tief runter, dass sie das dann schaffen, quasi.
Sehr gut.
Sehr schön.
Wo kriegt man denn?
Richtig.
Kriegt man bei uns. Wir sind, wie gesagt, 22 angefangen und haben dann Anfang 24 den ersten Wein so auf den Markt gebracht, in Anführungsstrichen. Und sind immer noch viel damit beschäftigt, den Wein an den Menschen zu bringen.
Ja.
Von daher eigentlich bei uns, es gibt ein paar Restaurants, die ihn schon haben, aber ja.
Passt. Aber das heißt, man kann euch einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben, sagen, hey, ich hätte ganz gerne.
Man kann uns überall erreichen und bald werden wir auch vielleicht mal einen Online-Store haben. Dann kann man
sehr gut.
Wir mussten nachgeben.
Dem Druck der Menge.
Die Menschen wollen das.
Ja.
Und Kostenpunkt bei dem?
Der kostet 26 Abruf.
Mhm. Wunderbar. So. Also ihr wisst, wo es dann kriegt, Leute.
Ja, und was soll man noch? Sollen wir was zur Weinmachung sagen?
Na, gerne. Erzähl uns ein
bisschen. Können wir gerne machen.
Also Lage haben wir jetzt ja schon durch so ein bisschen.
Genau.
Wie geht sich das dann an?
Und wie war das 23?
Ja.
Genau, also 23 war ein wirklich schönes Jahr. Also es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Es hat genau die richtigen Zeitpunkte geregnet. Während der Ernte waren alle unsere Leser sehr froh, weil die im 22er Jahr da waren, haben meistens immer gefroren. Mhm. Im 23er war da eher kurze Shorts und T-Shirt und so angesagt und morgens ein bisschen kühl, aber es war halt perfekt quasi.
Du musst dazu sagen, wer unsere Leser sind.
Genau, unsere Leser sind unsere Eltern und viele Freunde aus überall, aus den Niederlanden, aus Neuseeland, aus wo immer sie halt herkommen wollen. Mhm. Aber es ist also Familien- und Freunde-Lese. Wir machen Handlese.
Mhm.
Wir lesen ganz sauber, also keine Botrytis. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Auch unsere ganzen Lesehelfer heißt eigentlich immer was ihr nicht essen würdet, kommt auch nicht in den Eimer, bitte. Und es funktioniert eigentlich auch. Es funktioniert eher nicht mit den Leuten, die halt Winzer sind selber, weil sie dann sagen, oh, das ist aber so schöne Botrytis. Ja, mag sein, nicht für uns.
Ja.
Genau, und dann, wir lesen meistens einen Weingarten an einem Tag. Das ist meistens so maximal 800 Kilo bis eine Tonne, wenn es gut läuft. Und dann fährt der Robert mit dem Traktor in den Keller. Der ist in Schönberg, also doch so 10 Minuten, Viertelstunde von Gobelsburg oder von unseren Lagen weg. Und dann machen wir ganz Traumpressung. Das heißt, wir lesen in kleine Kisten, also die sind so 20 bis 30 Kilo schwer. Da braucht man natürlich auch dann auch mal wieder fleißige Helfer, das Ganze dann in die Presse zu hieven. Und wir machen keine Maischestandzeit oder so. Es wird eigentlich quasi direkt in die Presse gepresst. Der Zyklus dauert ein bisschen länger. Es sind so 4 bis 5 Stunden, bis das alles runtergepresst ist. Und dadurch, dass unser Keller auf verschiedenen Ebenen ist, kann man vieles mit Schwerkraft machen, was von Vorteil ist, weil da muss man nicht aufpassen, dass die Wanne überläuft oder so. Und so fällt es dann einfach in unseren Absetztank. Wir lassen es sehr stark oxidieren, weil wir einfach glauben, dass das hilft für die Gärung dann später. Das wird dann einfach abgesetzt über Nacht meistens, sind so 8 bis 10 Stunden, je nachdem, und geht dann in den Keller. Der Keller ist dann wieder eine Stufe drunter, also können wir wieder mit Schwerkraft abziehen sozusagen. Und im Keller hat es dann so 10 bis 12 Grad, je nachdem. Und wir füllen unsere Tanks, also wir machen, jede Lage wird separat vinifiziert. Und wir füllen die Tanks so voll, also wirklich extrem voll, bis wir dann merken, dass sie anfangen zu gären. Das sorgt einfach dafür, dass der Most wenig Luftkontakt hat.
Ja.
Die Gärung kann dann manchmal, je nach Temperatur des Mostes, auch 4-5 Tage dauern. Also man wird dann so am 5. Tag, werden wir dann schon so ein bisschen nervös.
Nee, du.
Ja. aber also dadurch, dass ihr in dem Keller seid, also wir haben den übernommen, wir pachten ihn, seit 2018 eigentlich kein Wein mehr gemacht wurde und wir im ersten Jahr 22 natürlich auch nicht wussten, ob das spontan so alles funktioniert, wie wir das halt denken. Aber es hat, ja, es hat funktioniert. Und deswegen haben wir dann 23 auch mit dieser quasi Vinifikationsmethode auch so weitergemacht. Und ja, nach 3, 4, 5 Tagen fangen sie an zu gären. Dann lassen wir mal ein bisschen was ab. Sie spucken zwar, das kann manchmal auch sehr sehr viel sein und sehr ärgerlich, weil man kommt dann am Morgen hin und...
Also, das sagen, sie sprudeln oben raus. Das klingt bestimmt viel schöner. Als
kann man sich ja besser vorstellen.
Da kommt dann der ganze Schlons mit raus, den man halt nicht so haben will.
Und wieder schönes Wort.
Ja. Hoffen wir zumindest, dass das so ist. Mhm. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Und dann dauert die Gärung, ja, keine Ahnung, 10, 12 Tage, je nachdem. Genau. Und
dann bleibt es auf der Hefe. Also im Edelstahl alles, erstes Jahr auf der Hefe und dann haben wir aus den Erfahrungen aus dem ersten Jahr, im 22er Jahr, wo wir nach einem Jahr Edelstahl alles gefüllt haben, wo wir dann feststellen mussten, dass sie ja auch Malo machen, weil wir sie eben nicht schwefeln, solange sie auf der Hefe sind, dass das relativ schnell war, ein Jahr und schon füllen. Und dann haben wir quasi, die 23er waren ja dann schon im Edelstahl und dann haben wir quasi die Entscheidung getroffen, okay, wir wollen die ein bisschen in großes Holz, das heißt, wir machen es genau andersrum, wie alle, die allermeisten gehen vom Holz, erst ins Holz und dann ins Edelstahl. Ja. Und wir gehen einfach aus den Gegebenheiten, dass das halt schon so war, waren wir im Edelstahl und sind dann von da einen zweiten Winter ins Holz, ins große Holz gegangen. Das heißt, der war 2 Jahre im Keller, ein Jahr im Edelstahl, ein Jahr im Holz und fast 2 Jahre auf der Vollhefe währenddessen. Und dann wird er natürlich aus dem Holz abgezogen, füllfertig gemacht, einmal geschwefelt und dann unfiltriert gefüllt. Mhm. Genau. Das war damals auch so, das war so eine große Entscheidung. Weil wir haben dann alle möglichen Leute gefragt, glaubst du, vom Edelstahl ins Holz, ein zweites Jahr macht das Sinn? Und alle so, naja, also wir machen das alle andersrum, da kann euch niemand was zu sagen. Und dann haben wir es einfach probiert, aber für uns funktioniert es sehr gut. Weil man muss auch sagen, wir haben sehr alte Holzfässer. In denen würdest du auch nicht gern wollen.
Ja.
Okay. Weil sie halt eben wirklich, also es sind dann 1000 Liter Fässer oder 1500 Liter Fässer. Ich sollte nicht im Plural reden, es ist Singular, wir haben einen. Yeah. Aber alle beide sind halt wirklich wie ein Barrik. Also du hast oben ein Spundloch und das war's.
Ja.
Ja, okay.
Das heißt, da drin vergären ist halt, kann man natürlich auch machen, aber macht viel Sauerei. Und im Edelstahl ist das natürlich dann schon einfacher.
Ja, es ist halt einfach sauberer. Ja,
ja, genau.
Ja.
Ja. Oder? Ja. Also wir kühlen unsere Weine auch nicht, das ist auch so ein großer Diskussionspunkt.
Mhm.
Ich meine, sie gehen, das wären ja, wie gesagt, der Keller hat immer eine konstante Temperatur, da eben, geht vieles nicht über 25 Grad oder so. Ja. Ja. Wir kühlen wirklich nur, wenn wir selber dran fassen und denken, oh mein Gott, ja, das ist jetzt schon, also das fühlt sich jetzt super heiß an, ja. Wahrscheinlich sind es dann gerade so 28 Grad oder so. Und dann,
wenn man an den Tank rangetritt und das Gefühl hat, er ist raketenwarm, dann, dann kriegt er von außen ein bisschen Wasser. Aber das ist, glaube ich, in 4 Jahren jetzt haben wir 3 Tanks gekühlt oder so.
Okay.
Wir haben auch keine Riesenchargen, das musst du auch dazu sagen. Also unsere größte, allergrößte Charge, die gärt, sind 1500 Liter meistens einmal im Jahr. Und es kühlt dann halt auch schnell runter. Ne?
Von der Lage. Ja, klar. Das ist jetzt auch nicht die Untermenge. Ja.
Genau. So, jetzt wissen alle Winzer da draußen genau, was wir tun. Und alle anderen haben sich gedacht, warum sind wir so technisch?
Wahrscheinlich, ja.
Nein, das finde ich immer sehr spannend. Und ich meine, wir werden noch dazu kommen, warum wir so technisch sind.
Ja, das war eigentlich gleich so der nächste Talking Point, hätte ich gesagt.
Sehr gerne.
Also, wir brauchen einmal die Geschichte dazu, wieso ihr zwar denn bitte im Kamptal gelandet seid, beziehungsweise hätte ich gerne noch die Geschichte dazu, wie ihr beiden jeweils bei euren Studienfächern gelandet seid. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Okay. Weil das sind wir gleich beim Technikerthema.
Also Ladies first, wie bist du zu deinem Studiengang gekommen?
Genau, wie ist das passiert?
Das ist schon so lange her. ich habe Chemie studiert.
Mhm.
Ich wollte eigentlich mal Arzt werden, dann wollte ich mal Anwältin werden und dann letztendlich bin ich irgendwie bei Marketing, habe ich mir kurz gedacht, ich studiere jetzt Marketing.
Das ist ein Wüderschlenker.
Ja.
Das Marketing verdränge ich auch immer, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn du es erzählst, zieht es bei mir wieder zusammen.
Und Chemie ist es dann eigentlich geworden, weil ich hatte eine sehr gute Chemielehrerin und die hat immer gemeint, ach, das fällt dir doch alles so leicht, das kannst du doch super machen und so. Und bin dann aber nach dem Abitur noch ein Jahr nach Neuseeland gegangen.
Aha.
Und ja, habe da meine Erfahrungen in alle möglichen gesammelt, was man halt so macht als Backpacker. Von Kiwis aussortieren über Kühe melken. Und ja, als ich dann zurückgekommen bin, ja, wie gesagt, Marketing war halt nicht, oder wurde ich halt abgelehnt sozusagen. Und Chemie ist halt ein, also gibt es keine...
Keine Aufnahmeprüfung quasi.
Genau, gibt es keine Aufnahmeprüfung. Okay. Das kannst du dich einfach anmelden und dann studierst du es halt oder gut, halt auch nicht. Eh. Es, genau, genau.
Sortiert hier von selber aus. Verstehe.
Aber das hat dich schon immer interessiert quasi in der Schule.
Ja, und so. Ich war, wie gesagt, immer gut in Chemie und ich hatte eine gute Lehrerin und das hat immer Spaß gemacht und so. Und habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich meine...
Probierst du es halt.
Genau. Ja. Kann nicht schaden.
Stimmt da.
Ja. Aber ich habe angefangen in Tübingen zu studieren für ein Jahr und dann doch gemerkt, so, nee, das ist nicht so ganz meins und bin dann nach dem Eins zu biomedizinische Chemie gewechselt. Das hat mich da beworben und wurde aufgenommen und konnte dann mein Jahr Chemie quasi ein bisschen anrechnen lassen. Und so bin ich nach Mainz gekommen. Genau.
Gut. Ursprünglich bist du aus Stuttgart, gell?
Aus der Nähe von Stuttgart, also Tübingen. Mhm. Ja.
Also in die Richtung Tübingen.
Genau, genau.
Ja. Alles klar, okay.
Ja. Genau. Und dann, ja, so bin ich nach Mainz gekommen. Und dann habe ich mich in meinem, also damals gab es noch Diplom, habe ich mich im Diplom auf radiopharmazeutische
Klinik. Das ist ganz nach Diplom.
Damals. Es war das letzte Jahr, das Magister. Diplom. Und ich habe mich dann auf radiopharmazeutische Chemie spezialisiert. Und so ist dann der Robert in mein Leben gekommen, weil er ein Kernchemie-Praktikum machen musste.
Aha. Ja, und du ja auch.
Ja, ja, genau, aber genau. Ich wollte es ja, du nicht.
Das stimmt, ja. Ja, das war die Schnittstelle zwischen unseren Studienfächern, ja. Weil ich habe Physik studiert und eigentlich so ziemlich aus demselben Grund wie die Uli auch. Ich war in der Oberstufe am Gymnasium und ich hatte einen sehr guten Leistungskurslehrer Physik und dann hat man gedacht, warum eigentlich nicht? Das ist ja auch immer so bei den, wie sagt man überhaupt auf Deutsch zu den ganzen Naturwissenschaften? Genau, die Naturwissenschaften. Mhm. Sorry, ich bin gerade so in meinem Englischen, stecken geblieben. Mit den Naturwissenschaften ist ja oft so, wenn du irgendeine Begabung in die Richtung zeigst, dann wird das ja immer unterstützt. Ja, das ist ja nicht so wie, Mama, ich möchte Künstler werden. Nein, lass das doch bitte. Aber wenn du deinen Eltern sagst, hey, ich glaube, so ein Physikstudium und dann kommt dann halt immer...
Da kommt schon der Push.
Dann wird dann geholfen, natürlich. Ja. Und dann, ja, und dann mussten wir ein nicht physikalisches Nebenfach machen. Aha. Damals im Diplomstudium.
Das ist schon länger her.
Genau, genau. Und so habe ich mich dann für die Kernchemie entschieden. Und das ist dann so die Schnittstelle gewesen zwischen Chemikern und Physikern. Mhm. So hat man sich dann kennengelernt. Die einen konnten mit Computern umgehen und die anderen mit Pipetten.
Ja. So war das tatsächlich.
Dream
so
Team.
Dream Team.
So sind wir ins Leben gekommen. Und dann sind wir aneinander hängen geblieben. Picken geblieben.
Ja, genau.
Kann man sagen. Genau. Ja. Und dann sind wir auf Ulis Initiative hin, wollten wir eigentlich beide einen Doktor machen und dann Ulis Initiative war überall nur nicht hier. Mhm. Dann haben wir gesucht und nach mehreren Möglichkeiten, Kanada ist es dann doch nicht geworden, wäre es fast geworden, sind wir dann nach Amsterdam und da haben wir dann unseren Doktor gemacht, genau.
Ah, das habt ihr in Amsterdam gemacht?
Ja.
Sehr cool.
In der Stadt der Touristen. Eine sehr schöne Stadt eigentlich zum Leben, muss man sagen.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, ja.
Ja. Man lebt halt nicht da, wo die Touristen sind.
So. Ja, ja, klar. Ja. Das geht natürlich, bist du halt ein bisschen weiter außerhalb quasi aus der ganz harten Innenstadt wahrscheinlich.
Braucht man in Wiener, glaube ich, Leuten, die in Wien leben, nicht erklären.
Ja, Klassiker. Bist halt nicht im Ersten, ja.
Ja, genau.
Genau.
Auf den Petersdom verzichtest du halt.
Ja. Und wann ist diese verheißungsvolle Reise nach Neuseeland gekommen dann? War das während dem Studium noch schon, gell?
Das war während dem Doktor, genau. Als wir in Amsterdam gelebt haben. Ich habe Robert immer erzählt, wie toll Neuseeland doch ist. Dann haben wir gedacht, okay, gut, dann nutzen wir jetzt mal die Weihnachtsferien quasi dazu, eine Neuseeland-Reise zu machen im Camper. Mhm. Haben wir dann einen Camper gemietet und sind da dann die Nord- und Südinseln abgereist und sind an einem regnerischen Tag an einem Schild vorbeigefahren, wo einfach dran stand, Wine for Sale oder something.
Ja, Winery, glaube ich.
Oder Winery oder so, ja. Wir hatten keinen so richtigen Plan für diesen regnerischen Tag und sind dann da hingefahren. Und es war ein ganz romantisches Haus mitten in den Weinbergen, wie man sich das halt so vorstellt. Und wir sind reinspaziert und die Besitzer, hat sich dann rausgestellt, waren beide auch Naturwissenschaftler. Das hat uns natürlich irgendwie verbunden. Und wir standen da in ihrem Wohnzimmer und er war Physik- oder Harvard-Professor irgendwo und sie war Biochemikerin und
naja,
das hat nämlich sehr viel Sinn gemacht, da diesen Wein zu trinken.
Abbild,
und,
ja.
Genau. Und das war ein Pinot, der uns so mega beeindruckt hat.
Den in Central Otago sollte man.
Genau. Und den haben wir bis heute nicht mehr getrunken, diesen Pinot.
Leider.
Ich weiß gar nicht, ob wir ihn jetzt trinken würden, ob wir dann immer noch denken würden, ja, lass uns mal Wein machen für immer.
Wow. Nicht besonders romantische Anlage. Der schmeckt mir bestimmt nicht mehr.
Naja, gut, aber den Moment nochmal zu rekonstruieren, ist halt unmöglich.
Na, das ist sowieso.
Genau, ja. Ja, und dann, das Tasting hat uns halt gut gefallen und wir waren beide schon in Whisky verliebt, das hat der Robert ja beim letzten Mal sicher schon erzählt.
Yes.
Wir waren oft in Schottland und so und waren eh schon geschmacksaffin für solche Sachen. Yeah. Und zurück in Amsterdam dann habe ich das WSET gemacht, WSET Level 2 und 3, das gab's da halt zum Glück in Amsterdam. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, klar, da lernt man halt, wie man kostet und so und macht das ein bisschen professioneller. Und haben dann schon Weine eingekauft und so ein bisschen fortgebildet. Und der Robert hat dann gemeint, weil er ein bisschen mehr Zeit hatte als ich, dass er noch eine Ernte macht in Deutschland, also mit seinem Resturlaub.
Physikstudium ist viel entspannter als Chemiestudium.
Offensichtlich,
genau. Genau, ja.
Da hat man nicht so viel zu tun.
Nee.
Er sitzt halt auch viel am Computer, ja. Ist halt nicht so viel, ist halt nicht so viel im Labor, ja. Wie viele Versuche ich gemacht habe. ja, und das hat ihm halt super gefallen. Das war ein junges Paar, das war bei Eva Vollmer. Und weiß nicht, die haben dich mitgerissen.
Ja, wir waren ja beide mitgerissen, glaube ich schon. Wir sind ja, also ich glaube, du bist am Tag, als wir zurückgekommen sind, hast du den WZ-Kurs gebucht. Dann haben, eine Woche später haben wir uns einen Weinkühlschrank gekauft, weil man hat ja keine Kellerabteile in den Niederlanden. Und dann ging's los. Und dann die Uli kam immer zurück von ihren WZ-Kursen und dann wurdest du immer... musste ich nochmal hinsetzen und quasi alles wiederholen, was du an dem Abend besprochen hast, mir gegenüber.
Perfekt, das heißt, im Endeffekt die Info genauso rausgeholt, aber halt nur Proxy.
Genau, man möchte ja nicht hinten dran sein.
Na,
ich meine, das kennst du ja ganz gut. Man möchte ja dann irgendwann dann doch, irgendwann möchte man mithalten können. Man möchte nicht immer da sein und dann irgendwas sagen und dann sagen die anderen so, ja, weißt du. Bist du sicher?
Wäre schon angenehmer. Genau. Wäre schon angenehmer, wenn du dich auch auskennen würdest.
Genau. Es wäre viel besser für uns alle, wenn du wüsstest, was ein Hefelager ist.
Genau. Und das auch erkosten kannst.
Genau. Dass wenn ich dich immer so mit den Schwimmen, wie die kleinen Kinder mit den Schwimmbringen, die noch nicht schwimmen können, wohl mitzerren müssen. Ja, und dann, dann, wie es dann so ist, wir sind gute Deutsche, also haben wir natürlich die Doktorarbeit zu Ende gemacht.
Ja, natürlich.
Weil man,
was man auffängt.
Ja, genau, das bringt man auch zu Ende. Und danach haben wir dann gemeinsam eine ganze Lese bei der Eva Vollmer gemacht in Rheinhessen und hatten dann eine Lese in Australien. Und dann haben wir gesagt, wir machen das und dann schauen wir mal weiter. Und dann haben wir in Australien während der Lese haben wir unseren eigenen Camper zusammengebaut und sind danach noch 3 Monate durch Australien rumgegooft. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Uli musste noch ihre Dissertation schreiben.
In dieser Zeit.
Ja, genau. Ja, so einen mini kleinen Laptop, den der Robert gehasst hat. Das war auch ein wirklich furchtbar langsamer Laptop.
Langsamste Maschine, die du in deinem Leben je gesehen hast.
Jetzt würde ich sagen.
Ja, genau.
Horror.
Genau, aber ja, ich musste es halt, ich wollte es einfach fertig machen. Ja. Und hat ja dann auch funktioniert, aber von der Zeit in Australien weiß ich schon noch viel, aber ich glaube, ich habe auch viel einfach nur in diesem Computer gesessen
und klar.
Reingestarrt und voller Vielleicht, Wut und Ärger. Aber
so viel positive Emotionen. Diese schöne Zeit in Australien, Uli, Wut und Ärger.
Naja, für die Doktorarbeit halt.
Und dann haben wir uns hingesetzt irgendwann und bei Lagerfeuer und einem Gläschen Wein und haben gesagt, ist das jetzt das, wie wir uns das vorstellen? Und dann haben wir beide gesagt, ja, bitte mehr davon. Und dann haben wir eine Ernte wieder in Europa gesucht und haben dann eben Weingüter angeschrieben, die uns interessieren und sind so dann nach Österreich gekommen. Das erste Mal, nämlich zum Roland Wedig, oder Moritz, wie auch immer man es versteht, im Burgenland. Und das hat uns nach Österreich gebracht, hat uns auch sehr gut gefallen.
Warum in diese Richtung? Also war das schon klar, dass ihr Rotwein machen wollt, so ein bisschen? Oder weil Moritz ist ja dann schon sehr klar im Fokus, einmal blaufränkisch und let's go. War das bewusst oder war es einfach so, die Weine taugen uns, die holen uns ab und deswegen wäre cool?
Also ganz ehrlich, wir hatten nie einen Wein von ihm getrunken.
Wie lange?
Ich meine, wir waren seit zwei Jahren überhaupt,
erst Wein interessiert.
Ja, Wein aktive Weintrinker. Ja. Ich glaube, wir waren noch in dem Zustand, was viele Österreicher vergessen, den die meisten Nicht-Österreicher haben. Wie in Österreich wird Wein gemacht.
Mhm. Also und Rotwein das, überhaupt.
Ja, ja, genau. Ja, und dann waren wir halt in Australien, da wird halt viel Rotwein gemacht. Da denkst du gar nicht so, da haben wir nie so drüber nachgedacht. Wir haben einfach Betriebe angeschrieben, die klein waren, das war uns immer wichtig. Ja. Also klein, ich möchte im Roland nichts nachsagen, aber halt naja, nicht klar, strukturell ja, riesig quasi, genau. aber ein gewisses Standing hatten und da haben wir dann mehrere angeschrieben und dann haben wir halt uns am Ende für und der Roland sich für uns und wir für ihn entschieden quasi.
Sehr schön. Und dieses Ankommen im Burgenland, dieses Ankommen beim Roland Felix, wie war das? Erzähl's mir das einmal.
Wir sind von deinen Eltern aus mit dem Auto runtergefahren.
Echt?
Ja. Und Ankunft war... Und es war schon Lese, weil wir, und wir sind angekommen und es lief der Sortiertisch und der Rebler.
Ja, wir waren zu spät, weil du hast noch deine Doktorarbeit
genau,
verteidigt.
Genau, wegen meiner Verteidigung. Genau. Genau.
Und dann, also wir sind aus Australien zurück und Robert quasi eine Woche später seine Doktorarbeit verteidigt.
Ja. Genau.
Und das war dann Mitte September oder so, sind wir dann quasi zu Roland, also 2018. Und das war dann sehr heiß.
Also wir kamen an, der Rebler lief. Der Sortiertisch lief, wir kamen auf der anderen Seite vom Keller an, haben das gesehen, haben unsere Arbeitsklamotten angezogen und sind rüber stolziert und haben angefangen, Trauben zu sortieren. Das war, ich glaube, von Hallo Roland, wir sind hier zu, wir standen am Sortiertisch, waren es, glaube ich, 60 Sekunden.
Also sehr Ahnung. Direkter Einstieg.
Ja, genau, ja.
Absolut, ja.
Da wusste man ja auch schon zum Glück schon ein bisschen was.
Ja, und mein Roland ist halt, da haben wir dann Blaufränkisch kennen und lieben gelernt. Ja. Also es ist auch große Herzenstraube, absolut. Ja. Also Roland macht das fantastisch mit dem Blaufränkisch und auch sein ganzes Team damals war halt super. Ja. Wir mochten den Kellermeister sehr gern, das war ein Ungar. Der hat uns unglaublich viel erklärt und geholfen und so auch im Weingarten viel gezeigt und so dann im Jahr darauf. Aber ja, und der Roland halt auch immer mit seinen Verkostungen. Ja. Also mit seinem, der sagt ja immer, dass Blaufränkisch so im Dreieck zwischen Pinot und Syrah steht und hat das auch immer mit alten Jahrgängen und so verglichen. Das war auch super spannend. Also man hat viel verkostet auch mit Roland. Mhm. Und seine Weinmachungsart ist halt auch sehr nah an dem, was wir halt auch, wo wir uns halt auch gesehen haben. Also war das schon eine sehr, sehr gute Erfahrung bei ihm, ja.
Ja, wobei man muss ja ehrlich sagen, wahrscheinlich sind wir durch ihn überhaupt erst in diese Richtung Wein zu machen quasi gekommen, weil das davor war schon eher konventionelles Winzertum.
Ja.
Ja. Aber dann hat man noch eine Lese in Australien eh schon gebucht. Also haben wir dann gesagt, okay, wir sind wieder weg. Dann nochmal nach Australien. Und das war sehr cool, weil da haben wir bei einer Custom Crush gearbeitet. Das wird den meisten Deutschen nichts sagen. Es gibt ja in Australien keine Genossenschaften, aber ganz viel Traubenbauern und dann gibt es eben Winzer, die für ganz viele andere Wein machen. Aber du bringst deine Trauben, du sagst, was du damit gemacht haben willst, das macht man dir und dann kriegst du es wieder zurück als dein eigener Wein quasi.
Okay, wirklich? Das heißt, du lieferst
quasi hier und lässt das einfach fertig
machen, würde ich sagen.
Statt der Lohnversektor.
Genau, genau. Und das war super cool, weil das war, wir haben keine riesen Ernte gehabt, das waren 80 Tonnen oder so, weil ich glaube, wir haben 70 verschiedene Weine gemacht.
Ja, über, der Urfühl.
Ja, und du machst auch alles. Also über Carbonic Gewürztraminer hin zu wir hatten Pinot, der kam von
aus dem Norden.
Ganz weit aus dem Norden. Mhm. Da waren die halben Trauben schon getrocknet. Da haben wir so einen Amarone-artigen Rotwein draus gemacht. Und dann, also da war alles dabei. Schalenvergorener, Riesling, bis zu ganz klassisch, genau. Und dann hatten wir uns mit Roland gut verstanden und dann sind wir danach, nach 19 Frühjahr Australien, sind wir dann wieder zurück zum Roland und dann ein Jahr beim Roland. Und danach ein Jahr bei den Knolls. Mhm. Also ein sehr klassischer österreichischer Betrieb. Und so sind wir dann auch in die Region hier ins Donau-Ländle gekommen quasi und haben uns dann in die Gegend verliebt und entschieden zu bleiben.
Mhm. Genau. Wie ist es damals zum Praktikum oder zur Arbeit bei den Knolls gekommen? Also war das dann definitive Entscheidung? Habt ihr da vorher die Weine schon getrunken gehabt? Oder war es so wie im Roland Felix, was ich gesagt habe, interessantes
Konzept? Nein, da waren wir ja schon ein bisschen in Österreich.
Ja, aber wir haben mit Emmerich Knoll auf einer Messe getroffen, wo wir für Roland waren. Und haben dann da natürlich seine Weine verkostet. Und er hat damals irgendwie, ich meine, wir sind natürlich als Paar unterwegs, also muss man immer schauen, dass man natürlich wollten halt zusammenarbeiten quasi, dass man halt zusammen was findet. Und der Emmerich meinte so zu uns, weil wir auch abends mit ihm unterwegs waren, wo findet man nur so Leute wie euch? Und wir so,
Naja, hier, jetzt.
Ja, wir sind eigentlich recht flexibel.
Hat uns vielleicht eine Idee ins Hirn.
Genau, es wäre mal Zeit für was anderes vielleicht. Und dann sind wir gerade kurz vor Corona quasi zu den Knolls, also 2020.
Ja, ja. Ja, man muss auch sagen, also in Lutzmannsburg leben ist,
ja, ist ja nicht so viel.
Okay. Genau.
Ja.
Ist ja etwas ab vom
Ende der Hose. Welt.
Ja. Fair enough. Ja, das ist...
Das ist die Wachausche Base.
Ja, ja, also ja, nach fast nach 8-9 Monaten Lutzmannsburg war es schon wirklich zach.
Ja.
Also da war es dann Zeit.
Das glaube ich.
Tapetenwechsel.
Ja.
Ja. Und ja, wir wollten halt auch mal so einen richtig klassischen Betrieb von innen sehen, glaube ich. Und ich meine, über das Weingut Knoll, viel klassischer in Österreich wird es, glaube ich, nicht mehr. Also auch nicht nur nicht in der Weinmachung, sondern auch einfach in dem, was das Weingut darstellt.
Ja,
also
ja,
wer man ist, genau.
Ja, oder im Renommee viel mehr geht auch nicht.
Ja.
Also es ist schon, also finde ich schon geil, dass ihr als komplett Außenstehende zuerst Moritz und dann Knoll geht's, was halt wirklich zwei absolute Leuchtturmbetriebe sind. Ne? Also schon in unterschiedliche Sphären, meiner Meinung nach, oder in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Aber schon halt ganz, ganz, ganz oben.
Man muss eigentlich sagen, die Richtungen sind so unterschiedlich. Es ist eigentlich lustig, dass wir bei einer Händlerverkostung den Emmy kennengelernt haben. Ich glaube, es gibt nur diesen einen Händler, der diese beiden Betriebe führt.
Fair, fair.
Wahrscheinlich.
Ja, die Zielgruppen überschneiden sie wahrscheinlich auch ganz stark.
Ja, ja. Es ist halt, ja, aber ich meine, an sich ist es halt beides Wein auf einem sehr hohen Niveau. Und also ich muss sagen, was man ja immer sagt, wenn eine Flasche Knoll dabei ist, weiß man es, weil das Etikett siehst du überall.
Stimmt.
Und wenn man so auf Instagram öfter jeder so seine, das habe ich letzten Samstag getrunken, Lineups postet, wie oft da bei Leuten, wo du es niemals vermuten würdest, der heilige Urban auf einer grünen Flasche auftaucht, ist wirklich überraschend. Ja. Also es wird, glaube ich, durch die Bank von Weinmenschen immer noch sehr geschätzt. Auch ja, welche, wo man sagen würde, das ist eher so die, nicht so ihre Schiene. Aber es
Nein, vollkommen. Und ich meine, wenn du mal knollgereift getrunken hast, dann verstehst du schon auch, woher das alles kommt. Auch wenn dir das vielleicht in aktuelleren Jahrgängen jetzt nicht zusagt von der Stilistik her.
Ja.
Aber das reift halt schon fantastisch. Punkt.
Ja.
Ja. Muss man ja auch lassen. Ja.
Ja.
Und ja, von den Knolls. Also, ich meine, für andere Leute arbeiten ist ja ganz nett und schön.
Aber schon auch scheiße.
Genau. Schön. Genau, man macht so seine Erfahrungen, wo man denkt, na, also eigentlich.
Würde ich anders machen.
Genau, würde ich anders machen oder würde ich selbstständig entscheiden oder wie auch immer. Und
irgendwann dann kriegt man diese gefährlichen Ideen in seinem Kopf.
Genau. Und da haben wir gedacht, okay, also jetzt sind wir dann ein Jahr bei den Knolls, jetzt können wir dann vielleicht so ein bisschen Kleines, was Eigenes machen oder so. Muss jetzt nicht ganz viel sein, sondern nur so ein Weingarten oder so. Und wir haben dann inseriert. Also wir haben einen Winzer inseriert, Quereinsteiger.
Ja.
Wir sind Quereinsteiger, wir suchen einen Weingarten. Und hat sich halt dann jemand aus der Gegend gemeldet. Also es waren auch ein paar andere dabei, die waren im Burgenland und so. Aber das hat uns irgendwie nie so interessiert, weil uns die Gegend halt Krems an sich so gut gefallen hat. Und dann kam halt Gobelsburg ins Spiel.
Ja, man muss halt sagen, auch das Kammtal. Es war immer ein Wunsch von uns, auch Rot und Weiß zu machen. Und da war in der Gegend das Kammtal sicherlich die Region, die dafür am besten geeignet ist. Und uns haben die Weine aus dem Kammtal auch einfach immer sehr gut geschmeckt. Mhm. Wir waren dann sehr Wachau geprägt zu der Zeit.
Ja, sicher.
Wenn dann noch was anderes auftauchte auf dem Radar der österreichischen Weine, dass vielleicht der Wachau ab und an, wenn nicht das Wasser, aber doch zumindest die Knöchel benetzen könnte, dann wäre das doch das Kammtal.
Ja, fair.
Und genau. Und das hat dann sehr gut gepasst.
Wahrscheinlich auch das Einzige, was die Wachau neben sich noch so ein bisschen leben lässt, so quasi. Also, wenn du mal einen Kammtal mitbringst, okay, gut.
Ja, genau.
Hin und wieder. Ja, genau. Aber das war's dann auch.
Genau.
Wir übertreiben.
Aber nur sehr leicht, wenn wir ehrlich sagen.
Also für Uli und mich möchte ich in Anspruch nehmen, dass wir übertreiben.
Ja gut, wir übertreiben nie.
Na, und ja, dann. Aber statt einem kleinen Weingarten hatten wir dann auf einmal 3,5 Hektar angeboten. Von denen waren 2 Hektar in sehr guten, also ÖTW-ersten Lagen, auch wenn es ja kein ÖTW-Betrieb war. Und 1 Hektar war rot und 2,5 Hektar waren weiß. Und die wichtigen Lagen waren alt und die Weingärten waren sehr gut gepflegt.
Ja, ist eigentlich perfekt.
Und also eigentlich genau das, was ihr
wolltet, ne?
Naja, eigentlich genau das, was vielleicht, wir nicht wollten.
Vielleicht
wir wollten nein, davon, aber ja. Genau, so viel von dem, was wir wollten.
Aber rein von der Aufteilung mit Rot und Weiß,
stimmt.
Eure Reben, cool, aber wahrscheinlich halt so 0,35.
Ja, genau. 3,5. Aufgepasst, genau.
Genau. Aber damals war dann die Entscheidung ganz klar, okay, wenn das in diese Struktur so zu uns kommt, dann müssen wir das fast nehmen, aber wenn wir was viel Kleineres wollten.
Also ganz klar, nach vielen schlaflosen Nächten ist diese Entscheidung absolut leicht gefallen.
Nur 50 Mal überdacht.
Genau.
Genau.
Und dann sind wir halt irgendwann über den, haben wir einfach den Sprung gewagt. Und dann hatten wir im Jahrgang 2022 unsere eigenen Flächen. Genau. Ja, 21 muss man sagen, nach dem Knolls, du bist dann ja, die Uli ist dann ins Weinbaulabor, ins Lagerhaus, ins Kamptal. Also da war sie auch eh schon dann im Kamptal verwurzelt. Ich habe nochmal eine Lese bei der Grabenwerkstatt mitgemacht, vorherige Podcast-Gäste. Und danach, genau, und 22, ab 22 waren wir dann bei uns unterwegs. Ja, und danach war alles einfach, gell?
Genau. Das ist das Ende dieser Folge.
Seitdem läuft es einfach. Rückenwind und bergab.
Ich meine, wir hatten dann zwar Weingärten, aber du hast ja sonst nichts. Ich meine, du hast keinen Keller, du hast keinen Traktor.
Ja.
Aber zum Glück war der Vorbesitzer, der hat sehr viele Traktoren, hat dann so, er kann uns einen verkaufen. Wir so, yes.
Man muss auch dazu sagen, es war auch Corona.
Genau.
Also das Ganze,
man vergisst,
wie schwierig das war damals überhaupt irgendwie, dass du die Idee hattest, dass du irgendwas bekommen hättest.
Ja.
Also es waren ja auch diese Zeiten von, es gibt nichts.
Ja.
Also, weil globale Lieferketten unterbrochen und es kommt nichts.
Stimmt. Ja. Da war einfach nichts zu bekommen.
Man konnte ja nicht mehr bauen, geschweige denn irgendwas anderes machen. Das vergisst man ganz gerne. Und da hatten wir dann Glück, das haben wir dann vom Josef, haben wir Traktor und Maschinen übernommen, weil wir halt auch immer schon gesagt haben, wenn wir es machen, dann machen wir es, was sicherlich im Nachhinein total bescheuert ist. Aber wir haben immer gesagt, wenn wir es machen, machen wir es zu 100% selbst. Mhm. Also dann suchen wir uns nicht irgendwen, der die Traktorarbeit macht oder irgendein anderer Betrieb, der für uns mitfährt, weil das ist eh toll und sie machen das sicher gut, aber sie fahren sicherlich zuallererst mal bei sich selbst.
Klar.
Und wenn es dann irgendwie passt bei dir.
Ja.
Und da hatten wir halt keine Lust drauf. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir machen es, wenn dann von A bis Z in eigener Hand.
Mhm.
Und dann haben wir halt Traktor und Maschinen vom Josef übernehmen können. Und die Kellersuche war ein echtes Abenteuer.
Mhm. Das glaube ich.
Ja, da haben wir gedacht, da tun wir uns leichter, oder?
Ja, das, also, gerade in Langenlois, wo eigentlich so viele Keller leer stehen.
Ja.
Hat uns wirklich keiner was angeboten. Vielleicht liegt es daran, dass wir Deutsche sind. Keine Ahnung.
Ja, wenn es da ist, Außenstehender, der nicht aus Langenlois ist.
Und es war natürlich auch, genau, keiner wollte was abgeben, weil keiner hat Geld gebraucht in der Zeit auch. Und wir wollten es ja nicht kaufen in dem Sinne. Aber war wirklich, wirklich schwer. Und dann haben wir wieder einen Zettel ausgehängt.
Beim Billa.
Abreißzettel.
Lagerhaus und Billa sind schon gute... Punkte.
Genau. Und dann hat sich halt derjenige aus Schönberg gemeldet und das hat dann halt gut gepasst bei ihm. Ja. Und dann haben wir dann innerhalb von einem Monat diesen Keller bezogen.
Ja, das war so Juli 2022.
Ja, genau.
Also wir waren eigentlich schon kurz davor zu sagen, okay, die erste Lese werden wir wohl als Trauben verkaufen müssen, weil wir das nicht machen können.
Ja. Aber das hat dann gut funktioniert und dadurch, dass ich beim Lagerhaus arbeite, haben wir natürlich auch
schnell das alles organisieren
können. Genau, schnell organisieren können, so was Tanks und so angeht, weil der Keller war leer.
Okay.
Also wir haben den Keller quasi ausgestattet.
Aber das heißt, du hast weiterhin beim Lagerhaus gearbeitet?
Ich arbeite immer noch weiterhin beim Lagerhaus,
Wie hast du das gemacht? Bist du dann direkt voll?
Nein, ich...
Weil 3,5 Hektar sind ja trotzdem, also das kannst du jetzt nicht so Teilzeit nebenbei so ein bisschen schupfen.
Aber es wäre sicherlich genug zu tun für zwei Leute, vor allem wenn man es so macht, wie wir es machen. Aber ich habe auch noch, also die Uli ist 25 Stunden im Lagerhaus und ich habe auch noch 20 Stunden beim Hager Matthias, auch ein vorheriger Gast in diesem Podcast. Also wir haben einige Stationen vom Podcast.
So ja, wirklich, sehr gut. Ja.
Stimmt, wirklich,
Und einfach nur den Podcast nachverfolgen.
Genau.
Kann alle Leute kennenlernen.
Wir haben halt beide das große Glück gehabt, dass als wir halt die Stellen angefangen haben, war halt klar schon, dass wir die Weingärten haben werden. Und dann konnten wir halt von Anfang an klar sagen, was das bedeutet. Also ich bin bei Matthias quasi im Keller und bin sehr viel im Winter, Herbst, Winter, Frühling bei Matthias und baue mir halt dann so die Stunden auf, dass ich dann im Sommer quasi nicht bei ihm bin oder nur sehr wenig. Und in der Lese, während wir lesen, sind wir beide nirgendwo anders. Und bei der Uli ist es dasselbe. Im Weinlabor wenn wir, letzter Lesetag, wir schneiden die letzte Traube und am nächsten Tag steht die Uli 45 Stunden die Woche im Labor. Oder so ungefähr.
Ja, genau. Ja,
bis halt so jetzt ungefähr.
Ja, genau. Ja, das hilft, ist halt ganz gut, weil natürlich ist die Hauptsaison, Labor ist auch von saisonbedingt Arbeit. Ja, und da ist natürlich die Hauptsaison auch, wenn halt alles geerntet ist und alles vergoren ist und so. Ja, deswegen.
Ja, stimmt, das heißt, da ist in der Zeit eigentlich, wo du wirklich lesen musst, eh nicht so wirklich was los.
Nee, genau. Ja. Das geht dann meist Mitte Oktober oder so, geht es dann mit mehr Analysen los. Ja.
Man muss zu sagen, es ist sehr beruhigend für uns, dass wir so einen guten Zugang zum Labor haben.
Das glaube ich.
Naja, sicher.
Alle Zahlen von allen.
Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, in dem Labor zu arbeiten und zu schauen, was so los ist bei euch.
Ja, absolut. Ja. Man kriegt ja das Ganze, also es kommt schon viel aus dem Kamptal, es gibt ein paar Wachauer, es gibt ein paar Kremstaler. Man kriegt das halt alles quasi direkt mit und kann ein bisschen besser reagieren oder man kann denen besser Empfehlungen machen und so auch, ja. Weil sensorisch kostet sich dann natürlich im Januar, Februar dann auch schon viele Weine.
Ja, klar.
Man lernt dann schon sehr viel. Ja.
Das glaube ich.
Ja, man lernt sehr viel, was man tun und auch sehr viel, was man nicht tun sollte.
Also jeder hat seine eigene Devise, aber unsere Devise ist halt, dass der Wein im Weingarten gemacht wird.
Ja.
Und wir legen halt wirklich unglaublich viel Kraft und Energie halt daran rein, dass unsere Trauben gesund sind.
Mhm.
Und das sieht halt nicht jeder so, denn nicht jeder hat Zeit dafür, wie auch immer. Mhm. Und dafür gibt es halt auch genug Mittel, die man halt benutzen kann für später dann. Ja, das machen wir halt nicht. Wir sagen halt ganz klar, Trauben sind das, was dann den guten Wein macht und nicht andersrum.
Aber das kriegst du quasi im Labor dann mit, weil die Weine, die zu dir kommen, die du dann analysierst, wo du dann schon siehst, was da drinnen ist, oder wird auf Basis von der Analyse dann erst die Entscheidung getroffen, dann irgendwas drauf zu schmeißen, oder? Weil das kriegst du dann eigentlich nicht mit, oder?
Es ist mehr die Sensorik, die dann was ausmacht, klar. Weil bei der Analyse, klar, kannst du dann sehen, okay, die flüchtige Säure ist ein bisschen erhöht, da muss derjenige aufpassen. Oder der Säurewert ist ein bisschen zu niedrig, da muss er vielleicht was dazugeben, aber es geht dann mehr so um die Sensorik. Ja. Also wie schmeckt der Wein dann, wenn er wirklich vergoren ist? Ja? Mhm. Hätte man im Most schon irgendwas für den Gerbstoff machen sollen? Oder nicht.
Ja.
Das ist dann eher das. Und das kann man analytisch jetzt nicht sehen. Also Gerbstoff kann man nicht so analysieren, aber Sensorik ist halt ein ganz großes Thema. Und das natürlich auch, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja. Und ich kann nicht jedem meinen Geschmack aufzwingen oder sie können mir ihren nicht aufzwingen. Aber es gibt halt schon Fälle, wo du denkst, das ist jetzt ein Böxer, den würde ich so nicht abfüllen.
Ja.
Und da gibt es dann natürlich Mittel, was ja auch in Ordnung ist, gibt es Mittel, die man halt dazu benutzen kann, um das dann zu entfernen. Ja.
Aber es geht ja nicht nur um Fehlerweine, es geht ja auch einfach um stilistische Veränderungen der Weine genauso. Ja. Also alles, was du da machst, machen wir quasi nicht. Das
Aber halt super spannend, weil du kriegst ja einen totalen Überblick ständig.
Ja,
aber das heißt, du berätst dann auch. Also du sagst dann wirklich, okay, auf Basis von diesen Werten würde ich empfehlen, das und das und das.
Ja. Nicht auf den Werten, auf der Sensorik. Oder auf
der Sensorik. Genau, von der Sensorik.
Empfehle ich das.
Ja, absolut, ja.
Wie viele verzweifelte Freitagabendproben kommen so pro Woche?
Also wir haben ganz klare Regeln aufgestellt. Jeder, der am Vormittag seinen Wein bringt, also was Analysen angeht, kriegt es am gleichen Werktag noch.
Ja.
Alles andere ist dann, wann wir halt Zeit haben.
Ja.
Und Sensorik ist immer so, da lassen wir uns, also es gibt Leute, die kosten mit einem. Also da steht dann der Winzer neben dir und machst verschiedene Versuche.
Ja.
Oder sie bringen dir eine Flasche und die kostest du, wann du Zeit hast. Mhm. Also bei uns, klar, zu uns kommen natürlich die wirklich Probleme haben, weil alle anderen wissen wie es geht.
Mhm.
Und so Verzweifelte, es gibt dann halt mal jemanden, der sagt, ich fülle jetzt morgen meinen Wein, brauche jetzt aber unbedingt noch, dass es besser schmeckt. Und du denkst so, also ich weiß halt schon vor 3 Wochen, dass ich morgen fülle.
Ja.
Da muss ich mir halt mal ein bisschen vorher überlegen, wann das halt geht und so, ja. Also da sind, meine Kollegin und ich sind dann, ja, wir versuchen manchmal nett zu sein. Du
kannst schon sehr angsteinflößend sein.
Ja, genau. Robert sagt schon angsteinflößend. Aber es geht halt nicht immer alles gleich und sofort.
Ja,
das verstehen die meisten eigentlich auch und sind uns da jetzt dann nicht so böse und so.
Also ich wurde schon von Winzerkollegen gefragt, welche Laus der Uli heute über die Leber gelaufen ist.
Es kommt dann zu dir zurück quasi.
Das dreht sich immer alles einmal komplett.
Ja. So groß ist das Kampfteil dann auch nicht. Okay.
Absolut nicht.
Was ich falsch gemacht hätte, dass sie so schlecht gelaunt ist.
Aber so schlimm ist es nicht.
Aber das Labor ist schon super, also für die ganze Region glaube ich, so ist eh klar. Und für uns persönlich halt eben auch mit unserem, ja, wir haben ja 22 neu angefangen und wir haben halt entschieden, so Wein zu machen, wie wir machen. Also spontan Gärungen, spontane Malo, ohne Schönungen. Und das ist halt schon wichtig, dass du dann deine Werte kennst, gerade am Anfang, wo du noch nicht so genau weißt, was jetzt abgeht oder nicht. Ist es schon sehr, zumindest für uns war es das sehr beruhigend, dass man nicht so im Blindflug unterwegs ist. Also es gibt ja viele Kollegen, die sagen, ich schicke den Wein ein nach 2 Jahren für die Prüfnummer und dann finde ich raus, was da so an den Werten.
Fühler, die sagen, und, das interessiert mich gar nicht.
Ja. Na, ich glaube, es gibt einfach viele, die einfach das auch schon viel besser können, weil sie es halt 40 Jahre lang machen und dann wissen, was Sache ist oder nicht.
Natürlich, ja.
Aber wir sind da einfach noch nicht und für uns ist das wirklich sehr beruhigend, dass man quasi schon eine Most-Analyse hat und dann schon weiß, was los ist und dann eine Wein-Analyse hat und kurz danach und dann, dass einem nichts durch die Lappen geht. Es gibt auch einfach viele Prozesse, die natürlich stattfinden, wenn man Wein auf quote-unquote natürliche Weise oder Low-Intervention oder Old-School, nenn es, wie du möchtest.
Ja.
Da gibt es schon viel, was passiert und das ist schon ganz gut, dann zwischendrin immer wieder mal wissen, was es ist.
Ja, ich finde halt gerade, wenn man einen grundsätzlich naturwissenschaftlichen Ansatz hat, dann will man das halt auch wissen.
Ja,
ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die einfach sagen, ja gut, das ist einfach, ich mache das so und sind überzeugt davon, dass sie das eh perfekt kennen und fertig. Aber ich kann es voll nachvollziehen, ich will halt auch wissen, was da jetzt gerade passiert drin, einfach nur um zu wissen, es kann nichts sein quasi. Mhm. Alles ist gut, alles ist in einem sinnvollen Rahmen.
Ja.
Ja.
Man will halt Bescheid wissen. Ja.
Ja.
Ja, es ist ja auch so, dass das naturwissenschaftliche Studium, was einem hauptsächlich beigebracht wird, ist, vertraue nicht deinem Confirmation Bias.
Ja.
Wie sagt man Confirmation Bias auf Deutsch?
Passt schon. Das,
ja. Aber weiß nicht, ob es eine perfekte Übersetzung dafür gibt.
Ich weiß auch nicht. Aber das ist ja das, was 5 Jahre lang in einen reingehämmert wird. Ja. Und dann, und das ist, glaube ich, auch der größte, also abgesehen von der Chemie, die natürlich sehr, sehr wichtig ist fürs Weinmachen, aber so ist der größte, was wir aus unseren naturwissenschaftlichen Studien mitbringen, ist, glaube ich, das. Und dann kannst du in Wein ja, kannst du eh nur so weit gehen. Weil es ist zwar alles Wissenschaft, aber es ist so komplizierte Chemie, dass es dann am Ende doch nicht nachvollziehbar ist. Also du kannst nicht sagen, das passiert jetzt und dann passiert das und dann schmeckt der Wein so, weil jedes Jahr ist anders. Und man sagt immer so, die dritte Teilung, ein Drittel ist Wissenschaft, ein Drittel ist Bauchgefühl und ein Drittel ist einfach der Zufall im Winzertum. Und das ist ganz schön, weil dann lässt du eh von alleine los quasi. Ja. Und du kannst nur so viel kontrollieren im Weinbau. Es gibt kein Jahr, das wieder so ist wie das nächste. Und du musst einfach auch lernen, dann loszulassen. Und das ist, nicht jetzt auf, mir ist alles wurscht, aber einfach zu wissen, man kann nur so viel beeinflussen.
Ja, aber finde ich schon sehr beruhigend, das aus eurer Perspektive auch zu hören, glaube ich. Und ich glaube, für viele Winzerinnen und Winzer, die zuhören, auch beruhigend, weil ich denke mir, mehr Wissen in Chemie und in den Prozessen, die in der ganzen Weinbereitung stattfinden, hat keiner jetzt im Weinbereich im Endeffekt, weil wenn du da als Quereinsteigerin und Einsteiger quasi aus Physik und Chemie reinkommst, das, also so viel Vorwissen für zumindest nur Verständnis.
Die Physik bringt dir nicht viel.
Fair enough. Aber du kannst was mit Computer. Super. Ja. Mehr Vorwissen als du, liebe Uli. Gibt's quasi nicht. Und dann ist es schon geil, dass man trotzdem sagen muss, ja, okay, ich kann trotzdem nicht vorhersagen, was passiert, ich kann es trotzdem nicht komplett tot analysieren. Das ist schon, glaube ich, angenehm, wenn du sagst, okay, auch wenn ich dieses ganze Wissen nicht habe, kann ich trotzdem noch die restlichen 2/3 abdecken.
Das stimmt, ja. Ja, aber es ist ja einfach, deswegen ist es ja beim Wein auch, glaube ich, sind die meisten Leute ja auch relativ offen darüber, was sie tun oder nicht tun, weil es ist wurscht.
Ja, weil es keine Zauberformel gibt.
Ja, du kannst genau dasselbe machen wie wir und es wird dann trotzdem jedes Mal anders, weil deine Weingärten anders sind oder deine Presse woanders steht oder dein Keller 5 Grad kühler oder wärmer ist oder sonst irgendwas. Es gibt so viel Variablen, die du wirst es nie abdecken können, dass du das kontrollierst. Und das macht ja auch den Wein spannend. Also Uli hat ja gesagt, wir haben ja vorher hatten wir eine Faszination für Whisky. Und im Whisky ist es halt eben nicht so.
Ja.
Sondern da kannst du sehr genau einstellen, was passiert. Und das ist auch spannend auf seine Art und Weise, aber es hat halt nicht dieses, was halt der Wein hat, den Bezug zu dem, wo es wächst. Und diese, ja. diese, ja, dieses Drittel Zufall, Magie, Glück, was dabei ist, was es halt anders, ja, was es jedes Mal wieder spannend macht, jedes Jahr.
Ja, der Einflussfaktor Natur ist einfach so viel höher und so viel wichtiger. Mhm. Und den kannst du natürlich auch selber einfach nicht beeinflussen, ne? Du kannst reagieren, aber du kannst nicht in irgendeiner Form darauf vorbereiten.
Und selbst reagieren kannst du halt nur zu einem gewissen Grad. Ne?
Selbst reagieren ist stressig, ja.
Ja, oder geht nicht. Ne? Wenn es hagelt, was willst du machen? Nein. Ja, keine Ahnung.
Ja, aber selbst, die Hagel können auch nicht vorangehen. Ich meine, natürlich kannst du Sachen machen, wenn du wüsstest, im Vorhinein wie wird das Jahr? Dann kannst du viel einstellen, aber das weiß ja kein Mensch. Ja, du hast keine Ahnung. Ich meine, wir haben zum Beispiel im 23er Jahr war das doch, oder? Ja. Wo wir gedacht haben, wurde es dann Ende August kühl und wir waren gut dabei im Weingarten und wir haben gedacht, ja super, jetzt stellen wir noch die auf der Sonnenseite ein bisschen die Blätter frei, dass es alles schön durchzieht und wir keine Probleme Botrytis haben. 2 Wochen später 37 Grad und dann im Kino auf der Sonnenseite alles verbrannt. Mhm. Und das sind halt, ja, das, ich meine, man versteht ja natürlich dann auch, warum gewisse Kollegen so eine Tendenz dazu haben, sowas wie den Maria-Thun-Kalender oder sowas. Ja. Es ist ja toll, ich wüsste es ja auch gern, aber man weiß halt vorher einfach nicht, was in dem Jahr passiert. Und die meisten, die Pluto-Monde haben auch sehr wenig damit zu tun, wie das Wetter auf der Erde wird. Und das ist ja leider, es wäre ja schön. Es wäre so schön, wenn man es vorher wissen könnte.
Das stimmt, das wäre sehr praktisch, ja.
Wir sitzen da jetzt mit einem dritten Teilnehmer von eurer Seite am Mikrofon.
Der ist der einzige Österreicher.
Also das ist Pflicht, ne? Weil sonst darf man kein Wein gut haben. Ja, genau.
Den mussten wir uns anschaffen, sonst hätten wir keinen Wein anbauen dürfen.
Das ist euer Dackel, der Shrimp.
Ist ein geiler Name.
Ganz genau. Erstens super. Einmal, wie seid ihr zu ihm gekommen? Das würde ich schon ganz gerne wissen. Und zweitens, ist er viel im Weingarten mit dabei schon, gell?
Der ist ständig im Weingarten, das ist sein quasi sein zweites Zuhause, der Weingarten. Er ist aus Gfühl, oder also Nachbarort von Gfühl. Mhm. Er ist von der Züchterin von dort und er ist eigentlich ein Dackel-Terrier-Mischling.
Aha.
Und er war der kleinste des Wurfs, deswegen ist er auch ein bisschen klein geraten. Wir hatten beide gehofft, er würde ein bisschen größer werden.
Haben wir das wirklich beide gehofft?
Oh. Also ein Schoßhund hat schon was für sich, ja.
Also ich wollte eigentlich einen Bernardiner.
Genau. Ah. Oh, okay. Das sind wir ein bisschen weit weg davon.
Das ist nichts geworden.
Das nennt man dann einen Beziehungskompromiss.
Ah, ja.
Ja. Nee, wie gesagt, 6,5 Kilo, lauter Muskeln. Er ist wirklich unglaublich gerne draußen. Wir haben ihn, seit er 9 Wochen alt ist. Und es war die Lese 23.
Ja, 2 Tage vor der Lese 23.
Puh,
genau. Das ist dabei direkt. Er ist direkt mit rausgegangen,
ja. Wir haben ihn gekriegt und haben gedacht, gut, jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, ihn einzugewöhnen. Und dann 2 Tage später hat's auf den Riesling drauf gehagelt. Und am nächsten Tag haben wir schon gelesen. Aber böse Zungen in unserem Familien- und Freundeskreis behaupten ja, wir haben uns am Weingut nur angeschafft, damit wir einen Hund haben können.
Naja.
Verstehe. Kann ich 100% nachvollziehen, wirklich.
Aber jeder da draußen, der glaubt, das ist ein guter Plan, das ist eine finanziell dumme Entscheidung.
Jo. Es klingt finanziell echt nicht schlau, ne?
Kann ich nicht empfehlen. Ja, aber er ist nie allein. Also er ist halt manchmal natürlich allein, wenn wir abends sporteln oder so, aber tagsüber ist er immer. Entweder er ist im Labor, da ist er auch schon sehr bekannt in ganz.
Das ist der Lagerhaus-Dackel.
Das ist der Lagerhaus-Dackel. Wie gut.
Ja.
Oder er ist draußen. Aber Schrimp ist definitiv ein Weingarten-Mitarbeiter, kein Keller-Mitarbeiter.
Ah, ja.
Ja, also im Keller, das mag er schon gar nicht. Wenn man ihn dabei hat, man fährt zum Keller hin, dann wird er schon stinkig, weil er weiß, dass er...
Wirklich?
Ja. Nee, sie sind zu kalt.
Ja, gut.
Kalt,
ja.
Langweilig.
Genau.
Genau.
Ja,
passiert natürlich. Die laufen dann die ganze Zeit rum mit Schläuchen und Pumpen.
Ja.
Und Wasser, überall Wasser. Welcher Dackel mag schon Wasser? Ist nicht so seins.
Und versucht das so ein bisschen im Weingarten umzugraben. Hilft euch bei der Bodenarbeit?
Ja, absolut. Also, der hat schon ein paar Löcher gegraben, wo man denkt, wenn da jetzt jemand reinstolpert im nächsten Jahr oder so, das könnte schon gefährlich werden.
Meistens,
also,
wenn er so ein wirklich tiefes Loch gräbt, musst du danach gehen, es wieder zuschütten, damit niemand dann bei der Lese einen Knöchel bricht oder so.
Also,
das kann er schon.
Schon gut dabei, ja.
Sehr gut. So, während Shrimp dazugekommen ist, haben wir auch einen zweiten Wein dazu gekriegt ins Glas. Ich wünsche mir, riecht mehr. Es wird immer schwieriger. Erzähl mal, Michi, bitte.
Es wird Zeit, du musst übernehmen.
Von der Frucht her finde ich viel fleischiger, viel gelber, trotzdem wieder sehr frisch, sehr präzise in der Nase schon.
Ich finde, das hat halt auch, was der erste nicht hat, ist, das hat für mich so einen leichten Anklang von einem Hefe. Also, dass du die Hefe, dass du merkst, das war länger auf der Hefe vielleicht.
Ja.
Was ich finde, was voll. Du bei dem ersten gar nicht so gemerkt hast.
Nein, gar nicht. Das erste ist noch viel heller, noch viel mehr auf diesem Birnigen. Das finde ich geht von der Frucht her auf in diese eher gelblichere Frucht, ist immer noch verhalten natürlich.
Ja, ein bisschen, also exotisch ist ein großes Wort.
Aber ist ein großes Wort, aber ich verstehe, was du meinst. Ein Schritt mehr in diese Richtung. Ja. Wir sind halt noch immer nicht bei exotisch, würde ich sagen.
Ja. Ja, und im Gaumen hast du dann, finde ich, deutlich mehr Struktur. Also da ist einfach mehr da und du spürst, und das hat eben dieses, für mich dann auch dieses bisschen, geht vielleicht schon so in den Tabak Richtung.
Ja, wird viel, viel dunkler die Würze hinten. Du hast wieder so einen schön dicken Gerbstoff dabei.
Ja, aber lustigerweise ist es mehr Struktur, finde ich, aber es ist gleichzeitig weicher.
Ja.
Es hat einfach mehr Rundung.
Ja. Und insgesamt, es fängt auch schon mit mehr Rundung an, finde ich.
Ja.
Viel mehr diesen leichten Touch an der Cremigkeit da drinnen.
Dann hat er hinten auch den Gerbstoff wieder.
Ja.
Das finde ich auch immer wieder spannend, dass unsere Weine dann doch so viel Gerbstoff haben eigentlich. Ne? Weil das haben sie bisher immer. Mhm. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum. Weil eigentlich tun wir alles, was jetzt nicht so gerbstofflastig wäre. Also ganz Traubenpressung zum Beispiel. Also Meisterstandzeit verbindet man ja vielleicht eher mit ein bisschen mehr Gerbstoff oder Rebeln oder solche Geschichten. Das machen wir alles nicht.
Naja, vielleicht ist es mehr die Hefelagerung.
Dass da der Gerbstoff herkommt.
Ja, Gerbstoff. Ich meine, was ist schon Gerbstoff, ja? Das ist halt auch immer.
Stimmt, das darf man nicht zu laut sagen. Jetzt kriegen wir wieder Ärger. Der Franzi sagt immer, ihr dürft nicht sagen, dass eure Weine Gerbstoff haben. Das mag kein Österreicher.
Ja. Das tut ihm aber schon sehr gut. Aber ich bin wieder dabei. Das ist was dem klassischen österreichischen Trinkerin auch nicht auffällt jetzt per se. Das ist so ein leichter Ticken, den wir halt geil finden, weil er halt einfach dieses extra Ding Struktur gibt. Aber das ist nichts, wo jetzt irgendwer sagt, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie gerbstofflastig. Null.
Ja.
Aber es hat, finde ich, einen dicken mehr Gerbstoff als der erste.
Ja,
das kommt mir auch gerade so vor. Ja. Hätte ich auch gerade so gesagt. Aber vielleicht auch, weil er noch ein bisschen kälter ist.
Ja, ist krass.
Ja, das ist immer spannend. Das ist ja auch, man macht dann Wein und man hat ja so Ideen. Also wie der vielleicht mal schmecken soll oder was das mal sein soll. Und man lernt dann ganz schnell, dass das zwar, also schön, dass man Ideen hat, aber den Wein interessiert es einen Gott. Dreck, was du dir so denkst, wie das werden soll. Also zu einem gewissen Grad natürlich, aber es ist schon, also ich glaube nicht, wenn du mir gesagt hättest, wie wir Wein machen, dass dann die Weine zwangsweise so schmecken, wie sie schmecken. Also ich hätte nicht die Verbindung hergestellt für mich jetzt. Wenn du mich im 21er Jahr im Dezember gefragt hättest, wie willst du Wein machen, dann wären wir, glaube ich, so, hätten wir schon so gesagt, so wie wir es jetzt machen, aber wir hätten bestimmt gedacht, dass sie anders schmecken.
Ja.
Das ist irgendwie recht spannend, oder? Glaubst du nicht?
Also ich hatte keine Vorstellung davon, wie die Weine schmecken sollten.
Null.
Nee, weil, also zum einen grünen Veltliner kann man in allerlei verschiedenen Variationen machen. Also von,
ole.
Wo du denkst, das ist ein Sauvignon Blanc, den du jetzt da gerade trinkst.
Ja.
Oder du hast was mega Pfeffriges. Und was uns immer klar war, ist, dass wir das Terroir, ja, das ist auch so ein ganz schräger Begriff, aber.
Sie schlägt mit den Augen.
dass wir das Terroir zeigen wollen, ja. Und deswegen sind diese beiden Weltlinien, also ich verrate es jetzt, es ist der andere Weltlinien.
Ja, sicher.
Sie sind halt so unterschiedlich, ja. Und man fragt sich halt, okay, die Weinmachung ist ident. Also wir machen nichts anderes. Die Weingärten, ja, sind ein bisschen unterschiedlich alt. Der Spiegel, also der zweite Wein, ist halt jetzt schon über 60 Jahre alt.
Kommt eben vom klassischen Löss.
Und kommt halt vom Löss. Und da kann man halt, also man will ja als Winzer eigentlich nicht so eine riesige Weinkarte haben. Ich meine, wir haben jetzt nur 7 Weine, aber 7 sind eigentlich auch schon viel für die Größe, die wir haben. Aber diese beiden Veltliner sind so unterschiedlich, dass wir nie auf die Idee gekommen wären, nachdem wir sie im ersten Jahr 22 gekostet haben, dass wir sie zusammenschneiden.
Ja.
Einfach nur, damit wir weniger Weine auf unserer Karte haben. Und das ist auch spannend zu zeigen, dass der Boden einen Unterschied machen kann. Ja,
das spürst, finde ich, sofort, dass das ein tieferer Boden sein muss. weil eben diese Würze sofort in dieses eher tabakigere, ein bisschen dunklere geht, weil das sofort ein bisschen mehr Extrakt da irgendwo hat im Vergleich. Und das spürst sofort, das muss irgendwie ein bisschen tiefer gewesen sein. Ja.
Aber auch spannend, die erste, die Freiheit, Südosthang, das ist ein leichter Nordhang. Mhm. Also von der Lage her, also ein ganz leichter Rücken Richtung Norden. Also eigentlich von der Exposition her deutlich kühler.
Deutlich kühler, ja.
Aber da sieht man dann schon den Unterschied. Und das muss man auch sagen, also war für uns im 22er Jahr, glaube ich, auch das Spannendste. Weil im 22er Jahr haben wir die beiden Weine sogar am selben Tag gelesen. Und das war das erste Jahr. Dann verkostest du den Most. Naja, es schmeckt halt nach Most. Und dann verkostest du den gärenden Wein. Naja, der schmeckt halt nach Sturm. Ja. Und dann verkostest du den fertigen Wein und der schmeckt halt nach Staubigen. Und es schmeckt halt alles gleich. Und wir haben beide so im Keller gestanden. So scheiße. Also wenn wir eins, also wie die Uli ja gesagt hat, wenn uns eins wichtig war in der Weinmachung, dann dass der Wein sein Sense of Place hat, wo er herkommt. Und dann aber mit den Monaten, die der Wein sich dann langsam beruhigt hat, sind sie immer verschiedener geworden. Und das war für uns eigentlich so das Wichtigste. Also das war für mich noch wichtiger, wie der Wein schmeckt, ist eigentlich, dass die zwei Weine hoffentlich anders schmecken.
Ja klar, weil sonst wäre es fad.
Ja, genau.
Weil das ist ja das, haben wir jetzt schon öfter dran getitscht, das ist ja das, was uns fasziniert. Sonst hätte die Uli ihren Traum wahrgemacht und wäre Distillerin geworden.
Ja.
Weil jeder Chemiker möchte destillieren, weil sie möchten immer, dass irgendwas in die Luft fliegen kann. Ja.
Verstehe.
Ja, aber und deshalb, das ist ja das, was unseren Wein fasziniert. Und das war uns dann schon, deswegen machen wir halt eben auch dieses doch klassische Prinzip Basiswein, Lagenwein.
Ja.
Weil das halt das ist, was uns auch selber fasziniert, wenn wir Wein trinken. Ich meine, ich trinke auch sehr gerne einen hervorragenden Bordeaux und der schmeckt auch hervorragend.
Ja.
Aber das, was dann den Wein doch auszeichnet im Vergleich zum Destillat oder zum Bier, ist ja doch eben für uns zumindest das. Ja. Aber es gibt ja in der großen Welt des Weins viele verschiedene Einstellungen dazu.
Mhm. Ich glaube, in unserer kleinen Welt des Podcasts nicht.
Mir würde es jetzt trotzdem interessieren, Robert, Ende 2021, wie hast du geglaubt, dass deine Weine schmecken werden? Du hast gemeint, du hast dann was im Kopf gehabt.
Du hast jetzt ein bisschen in die Nässe.
Ja, also, das musst du jetzt schon noch sagen.
Also zum einen habe ich gedacht, dass sie deutlich klassischer schmecken würden.
Aha.
Also mich hat es dann doch überrascht, was das für einen Riesenunterschied macht, wenn du Veltliner machst und du verzichtest auf Reinhefe.
Ja.
Nur das schon. Du verzichtest auf Reinzuchthefe und auf Schönungen. Und es kommen halt so ganz andere Weine dann bei rum. Mhm. Und zum Beispiel, also ich bin immer ein großer Fan von einer leichten Reduktion.
Mhm.
Also immer schon gewesen. Und wir möchten die Spontangärung. Und ich habe immer gedacht, oh, also spätestens dann beim 23er Jahr, 2 Jahre auf der Vollhefe. Da habe ich gedacht, der Wein wird sicher eine schöne Reduktion haben. Und ich glaube, keiner von uns vier, der hier jetzt gerade die Weine verkostet, hat gesagt, da ist eine Reduktion.
Nö.
Und das finde ich halt komisch. Also normalerweise, wenn du mir sagen würdest, wie wir Wein machen, würde ich sicherlich erwarten, dass der Wein
reduktiv ist. Ja,
muss ja nicht voll daher stinken nach Eiern oder so, aber dass da zumindest eine schöne kleine Reduktion dabei ist. Aber unsere Weine,
der Robert meinte immer, ich würde nachts durch unseren Keller gehen und irgendwelche Sachen reinwerfen.
Als Chemikerin muss man das machen.
Gut, dass wir das Mitternacht spielen.
Deswegen habe ich ja ab 24 habe ich so Bildkameras aufgestellt.
sehr gut.
Na, das zum Beispiel überrascht mich doch sehr.
Hm.
Oder zum Beispiel auch, dass die Weine, die haben jetzt beide so 13,5 Alkohol. Mhm. Und dass sie trotzdem ziemlich schlank sind.
Hätte ich jetzt auch nicht gegeben, ehrlicherweise. Ja. Also ich hätte eher 12,5 gesagt zu den beiden.
Und ja, da sind
vielleicht
halt... Also ich habe gedacht, ich bin ja ein großer Fan von dieser burgundischen Popcorn-Geschichte, diese Popcorn-Reduktion bei den modernen Burgundern. Aber es möchte nicht.
Vielleicht die falsche Rebsorte.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob grüner Veltliner mit Reduktion... Mir gefällt das schon sehr gut. Also ich muss da keine Reduktion drauf haben.
Nein. Ich mag das schon ganz gerne.
Also ich mag Reduktion auch gerne.
Das ist immer noch die falsche Rebsorte. Das kann grüner Veltliner einfach nicht so wie Chardonnay mit deinem Popcorn.
Ich möchte mein Popcorn. Mit Butter.
Ich glaube, wenn wir intensiv und zum richtigen... wenn man intensiv und zur richtigen Zeit irgendwie Vollgas schwefelt.
Ja, wahrscheinlich.
Wird es schon gehen.
Ja, es wird schon, na sicher, aber ja... Oder zum Beispiel auch, habe ich zum Beispiel, wir haben ja auch einen Pinot, den wir jetzt seit viermal jetzt gemacht haben. Und unser Pinot für mich schmeckt immer, ich war jetzt gerade letzte Woche wieder auf einer Neuseeland-Verkostung, schmeckt immer wie Neuseeland Pinot Noir.
Wirklich?
Dieses krasse Tomatenblatt hat er für mich immer auch. Ja. Das habe ich vom Linke Michael von der Grabenwerkstatt, sagt immer Tomatenblatt bei Pinot, denke auch Central Otago. Und ich verstehe einfach nicht, warum das so ist. Ich meine, jetzt rede ich hier so, ich monologisiere so. Sag du doch mal was dazu, Uli.
Ich weiß nicht, so du hattest vor. Eine Idee, wie die Weine schmecken sollen. Die hatte
du
ich nicht.
Nee, genau, du hast sie einfach machen lassen.
Ja, genau. Ja. Ich habe der Intuition vertraut.
Wow, ein sehr moderner Ansatz von dir.
Mhm. Absolut, ja.
Aber wenn der Wein dann auf der Schaukel sitzt und ein anderer Wein möchte auf die Schaukel, fragst du dann den Wein, ob er von der Schaukel runter will? Oder?
Okay, jetzt wird es sehr theoretisch.
Genau.
Ja. Was mich interessieren würde noch ist, wie würdet ihr selbst einschätzen, wie haben sich die Weine verändert? Mhm. Also von dem, was ihr jetzt eben 22 gemacht habt, zu 23, zu danach 24, wie fühlt sich das für euch an, diese Veränderung? Ist das, würdet ihr sagen, okay, gut, da haben wir schon einmal 22 war so und da haben wir schon einmal was nachgeschärft und das finden wir jetzt nochmal cooler? Mhm. Oder sagt ihr, boah, wir haben eigentlich jetzt da jedes Mal genau dasselbe gemacht?
Was waren vielleicht da die wichtigsten Learnings einfach pro Jahr?
Naja, 22 war ja wirklich das allererste Mal. Also wir wussten nicht mal, ob auf unseren Leseanhänger die Kisten so drauf passen, wie sie hält. Oder dass ein Wagen voll eine ganze Presse ist. Das wussten wir nicht. Es war Zufall. Und auch natürlich, dass die spontane Vergärung so gut funktioniert hat. Das war auch Zufall. Und dann die größte Änderung natürlich von 22 zu 23 Jahrgang ist natürlich, dass wir sie 2 Jahre jetzt im Keller behalten, die Weine einfach. Das haben wir, werden wir 24 auch so machen, wobei 24 uns sehr geschädigt hat durch den Frost. Also wir haben 50% weniger. Und der 24er Jahrgang, weil es so heiß war, ist auch unglaublich alkoholisch geworden. Man schmeckt es nicht unbedingt, wie du sagst, bei unseren Weinen kommt es nicht unbedingt so raus, dieser Alkoholtouch. Aber es ist schon ein Punkt, wir wollen nicht alkoholreiche Weine machen. Wir haben die erste Woche September gelesen und dachten eigentlich, wir sind super früh aber trotzdem nicht gereicht. Aber
das war vielleicht das größte Learning, oder? Ja. Dass wir da auch aufgegeben haben in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Weil natürlich, wir möchten gerne Weine mit 12,5 Alkohol haben. Wir trinken gerne Weine mit 12,5 Alkohol. Ich möchte keinen Wein und schon gar keinen Grünfeldliner, auf dem hinten 14% auf dem Etikett steht. Aber da bist du ja immer ein großer Verfechter von. Du sagst ja immer, wir lesen dann, wenn es physiologisch Sinn macht. Mhm. Und das ist halt mittlerweile in Österreich nicht mehr bei 12,5% Alkohol bei Feldliner. Und da musste man einfach halt auch einsehen, dass das wahrscheinlich sich in den meisten Jahren nicht mehr spielen wird. Ja. Aber also das ist zum Beispiel ein sehr großes Learning, glaube ich, für uns gewesen. Mhm. Dass wir gesagt haben, für uns bei der Leseentscheidung zum Beispiel ist es wichtiger, dass es physiologisch passt, als dass es von den Werten her passt. Das war sicher.
Ja.
Was Leseentscheidungen angeht, die größte Unterscheidung. Und dann bei den Weinen, dass die Lagenweine halt jetzt 2 Jahre im Keller sind statt einem. Dass eine alte Korkmaschine cool ist, aber eine neue besser funktioniert.
Ja, okay.
ja, oder?
Ja. Gut, beim Schwefeln vielleicht, da sind wir immer mit und her diskutieren, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob nach einem halben Jahr, ob nach einem Jahr oder wann der BSA halt fertig ist. Und Robert hat jetzt dieses Jahr den Versuch gemacht, einen Wein schon im Januar zu schwefeln, was schon unglaublich früh für uns ist.
Mhm.
Mal sehen, wie der Wein uns gefällt.
Bisher gefällt er uns
nicht. Bisher gefällt er uns gar nicht. Oh. Also bisher ist er halt mega schwefelig. Ja.
Aber man muss immer wieder, selbst auch wenn man so klein ist wie wir, immer wieder mal was ausprobieren.
Ja, sicher.
Ja, doch.
Und dann muss man da irgendwie drauf kommen, wie das funktioniert. Aber im Weingarten waren so viele Learnings, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, was wir alles im Weingarten dazu gelernt haben. Aber man muss halt irgendwann dann auch, wir gewöhnen uns halt langsam an unsere Weingärten und lernen halt auch also es klingt immer so total mystizistisch und irgendwie, aber man lernt seine Weingärten wirklich kennen. Und jeder Weingarten ist anders. Und in dem einen Weingarten funktioniert das so und in dem anderen Weingarten funktioniert das so. Und du kannst das nicht einfach Schema F-mäßig durchziehen.
Mhm.
Und das ist für uns, glaube ich, das haben wir schon geahnt, glaube ich. Und das war für uns dann ein großes Learning, aber halt auch eine Bestätigung in dem Sinne, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wollen die zwei Menschen sein, die in diesem Weingarten stehen. Wir wollen nicht drei andere Leute haben, die durch den Weingarten laufen und entblättern oder jäten oder Rebschneiden, weil das sind einfach Entscheidungen, die sind wichtig, die sind uns sehr wichtig und das wollen wir halt machen. Und deswegen passt es auch für uns so. Also 300 Hektar ist so das Maximum für uns, weil ja, gut, es sind halt nur wir zwei.
Ja, und es setzen nur ihr zwei beide Halbtags quasi.
Ja. Naja, volltags zum Glück, wenn es drauf ankommt.
Ja, ja, klar, aber halt nur, wenn es drauf ankommt. Ja. Das ist halt schon sehr viel, um das quasi als die Hälfte der Zeit zu machen. Ne?
Ja. Ja, hoffentlich geht es sich irgendwann mal aus, dass man
naja, klar.
Davon, dass man komplett drin ist und dann.
Ja, logisch.
Aber es fehlt halt einfach, du merkst halt einfach auch in vielen Strukturen in Österreich, warum funktionieren viele Betriebe so gut oder so, wie sie funktionieren? Naja, weil die Eltern im Ruhestand ja, 15 Jahre lang mithackeln. Ja.
Sicher, in jedem Weingut, also das heißt überall.
Ja, aber das merkst du dann halt bei uns halt schon. Und wenn du dann wirklich nur die zwei Leute bist, die alles machen müssen und Bio arbeitest und händisch entblätterst und händisch liest und alles etc. pp., dann sind 3,5 Hektar für zwei Leute wirklich extrem viel Arbeit. Und ja, das passt aber auch so. Also es ist eine sehr schöne Arbeit und wir genießen das auch sehr, aber wir wollen es halt einfach selber machen. Mhm. Deswegen ist auch nie bei uns die Idee zu sagen, oh, wir wollen irgendwann mal 10 Hektar und im Büro sitzen und damit nichts mehr zu tun haben. Wir haben genug im Büro gesessen und so. Wir stehen gern draußen im Weingarten. Wir waren heute Morgen 4 Stunden schneiden, bevor ihr gekommen seid.
Ich hab's auf Instagram gesehen.
Ja, weil es einfach, ist einfach schön. Ja.
Ja.
Und es macht Spaß. Mhm. Und solange wie wir es können, würden wir es gerne machen.
Was mich interessieren wird, ich war jetzt vor kurzem in Paris.
Ah, ja. Also vor kurzem. Die Uli ist erst seit einer Woche wieder da und ich seit zwei.
Eben, ja.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Was war da los? Was habt ihr da gemacht?
Und wird das angefangen?
Paris ist eine schöne Stadt.
Ja,
wenn ihr noch nie in Paris wart, geht nach Paris. Eine Reiseempfehlung. Ich glaube, unsere Stadt, die wir am meisten bereist haben gemeinsam. Einfach weil damals auch von Amsterdam aus kommst du ja sehr schön hin.
Stimmt.
Ja. Und wir waren in Paris, weil wir eine österreichische Wein-Pop-Up-Bar mit organisiert haben, wobei das ein großes Wort ist. Also der Großteil der Arbeitslast wird vom Chris gemacht. Hm. Und der Chris ist ein Amerikaner, der hier in Krems mittlerweile französische Rebsorten anbaut. Und er kommt ursprünglich aus dem Marketing und hat gesagt, das kann nicht sein, dass in Frankreich kein österreichischer Wein getrunken wird. Und wir müssen daran was ändern. Und in einer Nacht mit viel Wein hat der Chris mir das erzählt von seiner Idee, dass er so eine Pop-Up-Weinbar in Paris schmeißen will. Und klingt ja lustig, vor allem, wenn man schon unter dem Einfluss steht. Und dann sagt man natürlich einfach mal so ja. Und wenn man Chris noch nicht so gut kannte, dann wurde es einem nicht bewusst, dass das bedeutet, dass das passieren wird.
Mhm. Ah, okay, gut. Das war mal ein lustiger Gag und eine geile Idee, aber
wie das halt so ist.
Schauen wir mal.
Wir sollten mal zum Mond fliegen. Ja, lass uns fliegen. Ja.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war dann 24. Hm. Genau. Ja, 24 war das mit der Idee. Und der Chris ist dann nach Paris, hat das, jeder, der Chris kennt, weiß genau, wie er das macht, zieht sowas nämlich dann durch. Und ist dann nach Paris, hat sich umgeschaut, hat ein Café gefunden, die tagsüber eben Kaffee machen und um 5 Uhr zusperren hat sich mit den Leuten da in Verbindung gesetzt und hat das dann organisiert gekriegt, dass wir da abends eine Weinbar aufsperren dürfen.
Komplett org.
Und dann sind wir dann haben wir ganz viele Weingüter zusammengesammelt. Vieles da wahrscheinlich, und das ist der größte Anteil von dem, was die Uli und ich gemacht haben, ist viele Kontakte da herzustellen für ihn. Und haben gesagt, okay, wir sperren einfach eine Pop-Up-Weinbar auf. Jede Woche gibt's ein anderes Menü. Wir sind 30 Weingüter. Am Ende waren wir 45. Und wir sperren da einfach auf und schauen, was passiert. Und das war dann 25 im Februar haben wir es gemacht, weil da sind für alle Weinexperten, werden das wissen, die ganzen großen Weinmessen in Paris natürlich auch. Also Raw Wine Paris, wie eine Expo, die größte Weinmesse der Welt und auch vieles Kleines drumherum. Das heißt, man greift auch dieses ganze professionelle, internationale Publikum ab. Und ja, haben dann also 25 das erste Mal letztes Jahr für 4 Wochen das aufgesperrt. Du kannst einfach reinkommen, du kannst Weine verkosten und kannst dich eben durch Österreich durchkosten. Und wir haben allen Winzern angeboten, jeder Winzer, der wollte, konnte natürlich kommen. und haben halt da versucht, irgendwie so eine kleine, wie soll man so ein Grassroots-Movement aufzubauen, quasi von unten nach oben einfach so ein bisschen Awareness für österreichischen Wein überhaupt zu schaffen. Und das haben wir, das war dann so erfolgreich, dass wir es dieses Jahr wieder gemacht haben. Und dieses Jahr war dann, war ich zum Glück nicht 4 Wochen alleine in Paris, sondern ich war 2 Wochen in Paris, hab mit dem Chris, und dann war die Uli 1 Woche mit dem Chris in Paris. Und ja, das lief echt gut. Also man muss echt sagen, es ist natürlich super, weil du halt als Winzer dastehst und das auch ausschenkst. Das macht für die Leute einfach viel mehr Sinn. Und du kannst auch die jüngeren Leute damit einfach sehr gut abholen, weil sie es einfach cool finden. Sie können sich reinsetzen, sie können Wein verkosten und sie können so viel.
Unkompliziert, ja.
Ja, unkompliziert. Und sie können so viel oder so wenig über den Wein lernen, wie sie eben möchten. Also wir hatten dann auch viele WZ-Studenten zum Beispiel sind dann gekommen und auch, ja, Händler, Importeure. Man hat dann schon was, eine ganz gute Truppe zusammengebracht da in Paris.
Cool.
Und so den Februar in Paris ist auch ganz schön. Mhm. Eine schöne Stadt.
Und wie habt ihr das mit Essen gemacht? Weil du gesagt hast, jede Woche anders Menü oder sonst was?
Nur Wein. Also es gibt
nur Wein und fertig.
Nein, du musst in Frankreich per Gesetz, wenn du Wein ausschenkst, musst du Brot und Käse anbieten. Das heißt,
das richtige Gesetz.
Genau. Komplett richtig, ja.
Das heißt, wir hatten auch Baguette und Käse. Aber ansonsten eben Wein.
Also das Weinmenü irgendwie quasi.
Genau, das Weinmenü, weil wir waren dann eben auch jetzt beim zweiten Mal 49 Weingüter dabei.
Das kannst nicht permanent gleichzeitig oder
überfordert. Und das war halt auch spannend, weil dann viele Leute sind halt jede Woche gekommen.
Ja.
Und dann war halt jede Woche was anderes auf dem Menü. Und das war echt super cool.
Ja, und dieses Jahr war es natürlich auch, also klar, es hat sich letztes Jahr schon ein bisschen aufgebaut. Es war letztes Jahr, glaube ich, öfters ein bisschen ruhiger. Dieses Jahr war es eigentlich quasi immer ausgebucht. Also Chris hat dann auch so eine Website aufgesetzt, wo man reservieren konnte. Und da sind viele Leute halt auch wirklich jede Woche einmal gekommen, weil sich das Menü immer geändert hat. Und es sind natürlich auch immer andere Winzer auch. Mal sind welche fürs Wochenende oder so gekommen und so. Das hat der Chris schon sehr gut organisiert. Und was halt in Paris auch ist, es gibt eine ganz große österreichische Vereinigung. Mhm. Das sind irgendwie so 400 Leute. Das gibt insgesamt wohl um die
Österreicher.
Und mit denen hat er auch speziell Tastings aufgesetzt und so, damit die halt auch wissen, okay, es gibt diese Pop-Up-Bar und man kann da vielleicht was machen. Weil ihm ging es immer darum, einen Importeur zu finden. Also jemand, der dann diese Weine halt auch jetzt nach Frankreich aufnimmt. Und das hat er jetzt, glaube ich, auch geschafft.
Spitze. Ja, sieht so aus, als hätte er wen gefunden.
Ja. Stark, genau.
Ja, und das Konzept ist halt natürlich, es geht halt einfach darum, das halt einfach ein bisschen mehr nahbarer zu machen, quasi, den Wein. Und das wurde sehr gut angenommen gerade von der jüngeren Pariser Bevölkerung, dass da eben halt Leute sind, die sind freundlich und die sind enthusiastisch und die interessieren sich für ihren Wein.
Ja.
Und es kommt jemand zu deinem Tisch und redet auch mal über den Wein. Ja. Weil, ich meine, klar, wir hier sitzen, wir kennen uns mittlerweile aus, aber wir waren auch alle mal Weinidioten.
Absolut.
Ja, und wenn du halt in so eine Weinbar reingehst, kriegst die Liste hingelegt und dann geht der Typ wieder oder die Dame wieder und dann kommt irgendjemand irgendwie 5 Minuten später wieder jemand, fragt nach deiner Bestellung. Und selbst dann bei uns auch, wenn du eine Flasche nicht kennst, du bestellst eine Flasche, wann hörst du was drüber?
Ja.
Na, und gerade wenn du jetzt sagst, okay, passt, ich sitze jetzt in Paris und bestelle österreichischen Wein überhaupt einmal. Erstens, warum sollte ich das machen quasi?
Genau.
Ja. Das ist schon mal ganz schwierig. Und dann, was weiß die Person am anderen Ende genau über den Wein? Woher auch? Weil, also da muss dann in irgendein Top-Restaurant gehen mit einem Top-Sommelier oder Sommelier, der jetzt da super die Weine alle kennt und das alles handpickt hat oder sonst was. Das passiert da halt jetzt in einer normalen Bar auch nicht, sondern dann kriegst du halt eine Flasche Grüner Veltliner und dann kann da die Person sagen, ja, das ist Grüner Veltliner aus Österreich. Punkt.
Ja, aber auch schon nur weg, geh in Wien.
Ja,
in eine Weinbar.
Stimmt schon.
Siehe.
Wie viele Menschen wissen irgendwas über den Wein?
Ja.
Und wie oft nimmt sich jemand Zeit und erklärt dir 5 Minuten lang irgendwas über den Wein? Das passiert halt einfach sehr selten. Und das war halt, glaube ich, vom Konzept her ganz cool. Und das wurde sehr gut angenommen und hat sehr gut funktioniert. Und
ja, die Idee ist auch geil, dass du sagst, ich komme aus unserem Land mit unseren Winzerinnen und Winzer in ein anderes Land, mache dort eine Pop-up und schenke nur diese Weine aus. Und du kannst aber wirklich diese du kannst die Leute kennenlernen, du kannst die Stimmung kennenlernen, du kannst den Zugang kennenlernen und ja. die Weine kennenlernen.
Ja.
Also ich würde auch in Wien, wenn irgendwer jetzt sagt, ja, keine Ahnung, er macht jetzt da ein Pop-up mit
Barbaresco, so ein unbekannter Region.
Mit, genau, wie so.
Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was du willst hier.
Spaßprojekt mit Barbaresco. Genau, würde ich auch hingehen. Würde ich machen.
Und für uns selbst als diejenigen, die da sind, ist es immer wieder ganz gut, weil es holt einen so ein bisschen runter.
Ja.
Und es gibt dir halt einfach die Idee, verdammt, selbst Weinenthusiasten oder Weinprofessionelle in Frankreich, bei 50% von denen, wenn du fragst, was wisst ihr über Österreich, ist die Antwort null.
Ja.
Null. Mhm. Und das ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, wir sind alle verloren, aber es ist einfach so.
Ja.
Und das muss man sich halt immer wieder mal auch bewusst werden als österreichischer Winzer, der halt hier in seiner Szene rumläuft und glaubt, jeder versteht das alles. Die meisten verstehen es überhaupt nicht.
Richtig.
Und das kann ein Vor- und Nachteil sein, aber du musst es auf jeden Fall erklären.
Mhm.
Und ja, und das ist immer ganz gut, wenn einem das wieder mal so bewusst gemacht wird, glaube ich.
Ja, weil es muss da bewusst sein, dass, also ich finde, Winzerinnen und Winzer haben ja immer die Angst, dass sie zu viel kommunizieren, weil sie hätten ja schon alles gesagt. Mhm. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass alle viel zu wenig kommunizieren, weil sie glauben, dass jeder schon alles über sie weiß. Und in Wirklichkeit haben die meisten Leute gar keine Ahnung.
Mhm. Oder weder merken sie das auch nicht.
Noch von den Persönlichkeiten, woher, merken dann sie das sowieso nicht. Also
ja.
Erzähl.
Ja. Und keine Ahnung klingt ja schon so abwertend, aber es ist ja gar nicht abwertend gemeint. Es ist einfach halt, da ist kein Wissen da, woher auch. Ja. Ich meine, wir sind ja noch nicht so lange in Sachen Wein unterwegs. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, als wir die erste Lese beim Roland fertig gemacht hatten im Burgenland und dann den Emmy getroffen haben und das erste Mal Wachauer Wein verkostet haben, ich wusste nicht, was ein Federspiel ist.
Ja, ja, natürlich.
Ich wusste nicht, was ein Smaragd ist. Aber es muss einem, das, man vergisst das natürlich, wenn man die ganze Zeit damit.
Moment, bei WZ3 habt ihr es sicher gelernt. Sekunde.
Also, es ist schon, Frankreich ist schon ein großes Thema, gerade in Amsterdam. Ich weiß nicht, wenn man es hier macht, in Österreich ist es sicherlich ein bisschen anders, aber in Amsterdam war natürlich Frankreich das ganze große Thema. Ich meine, ich wusste.
WZ3 International.
Also wir hatten MWs im Pop-Up. Die haben den MW vor 25 Jahren gemacht.
Ja.
Die wissen gar nichts.
Das wundert mich nicht so arg.
Über Österreich. 0,0.
Ja, ich glaube, dass man da aus in der Innensicht in Österreich glaubt, dass das alle wissen, weil für uns das so logisch ist. Wir sind ja im internationalen Vergleich ein komplettes Miniland. Das interessiert ja kaum Menschen.
Absolut.
Also, aber auch, muss man ja sagen, in der Situation, in der der Weinbau jetzt ist, was für ein Vorteil.
Ja,
weil
stimmt.
Es wird sich alles verändern. Mhm. Die Karten werden neu gemischt und es wird alles anders werden.
Richtig.
Und da ist es auch ein Riesenvorteil, dass man nicht auf irgendwas festgenagelt ist, dass man nicht wie das Burgund für Pinot und Chardonnay steht und damit untergeht wie die Titanic gegen den Eisberg. Oder man schafft es irgendwie in 25 Jahren, das dann noch zu machen. Aber wir haben ja ein freies Spielfeld und das kann ja auch, also carte blanche, das kann ja ein Riesenvorteil auch sein. Ja. Weil du kannst in Österreich einfach sagen, wenn es halt in 25 Jahren wirklich so kommt, wie sie alle vorhersagen, dann können wir das Pferd wechseln. Hm. Auch wenn die Österreicher selbst, die Winzer oft glauben, dass das nicht so ist.
Das ist gar nicht geht, ja. Aber in der Außensicht ja.
Ja, genau. Aber das ist ja eine, was für eine Freiheit. Ja.
Das stimmt, weil in der Außensicht hat keiner Ahnung, dass wir eigentlich grünen Veltliner haben und blaufränkisch und dann zweigelt halt noch, dann war es es.
Ja. So, Riesling, vergiss nicht den Riesling.
Riesling, ja, klar. Aber ist der grüne Veltliner dann in der Menge schon sehr dominant. Ne?
Ja, na absolut, ja. Aber was für eine Riesenfreiheit, dass du da machen kannst, was du möchtest. Ja. Und es wird, ja, aller Voraussicht nach, ich meine, wir haben es gesagt, 24 bei uns, grüner Veltliner, es hat funktioniert. Und ich finde, es sind gute Weine draus geworden, aber ja, irre. Und es wird ja nicht besser.
Ja. Langfristigkeit ist das nicht die Lösung. Ne?
Ja. Ja. Und da hat man dann Möglichkeiten.
Aber ist das was ihr überlegt, dass ihr jetzt in irgendeiner Form mit den Rebsorten euch verändert oder so? Das auch, also jetzt weiß ich nicht, an Piwis gedacht, an Umveredeln gedacht. Ist das ein Thema?
Lustig, dass du das ansprichst. Ja, wir machen das dieses Jahr. Wir werden umveredeln. Ja, wir, also Piwis ist für uns jetzt keine Frage, weil, ja, ich meine, ich finde die Idee der Piwis ist großartig, aber ich glaube, sie brauchen noch 10, 20 Jahre, bis sich das in den Köpfen der Leute festsetzt, dass das ein bisschen anders schmeckt.
Mhm. Ja, und dass die Piwis auch gezüchtet werden für das, was du brauchst.
Ja.
Ja. Weil sie wurden alle noch gezüchtet mit, es ist 1964.
Ja, richtig.
64.
Ja, oder so. Zumindest die Sachen, die jetzt wieder noch da sind.
Ja.
Weil das halt auch wieder so lang dauert, bis sie irgendwie dieser, unter Anführungszeichen, Markenname der Rebsorte dann wieder so weit durchsetzt, dass das irgendwen interessiert, gefühlt.
Ja. Aber auch allein, wie lang der Prozess, der offizielle Prozess schon braucht, bis du sie anbauen darfst. Und man hat halt die Piwis, die jetzt da sind, das hat angefangen in den 80ern.
Ja.
Und da waren wir halt einfach noch verdammt randständig, was Klima angeht.
Ja.
Und was wollte man? Man wollte früh viel Zucker.
Ja. Und ein ganz anderer Zugang, ja.
Ja, und das war das Wichtigste. Und das sind die Piwis, die jetzt gerade, also es ist nicht alle, aber grob, mit einem sehr groben Kamm ist das halt so, ne? Deswegen sind die aktuellen Piwis. Aber nicht in der so Zukunft. Relevant. Warum nicht?
Ja.
Ja. Ist doch super. Vor allem für jemanden, der biologisch arbeitet.
Mhm. Aber das heißt, es wird eine andere Rebsorte.
Genau. Was ist geplant?
Also wir haben ja einen Weingarten am Spiegel, da sind quasi vier kleine Weingärten, das ist der alte Spiegel, das ist unser alter Pinot, das ist ein jünger grüner Veltliner und ein Zweigelt. Und mit dem Zweigelt haben wir jetzt öfters sehr viel gekämpft, weil Zweigelt halt einfach eine Rebsorte ist, die unglaublich schwierig ist. Wir teilen schon alles im grünen Stadium, um dem ein bisschen, dem ganzen Fäulnis ein bisschen entgegenzuwirken. Aber trotzdem haben wir den Weingarten wirklich manchmal halt hängen lassen, weil es halt einfach nicht ging. Und da unterhalb quasi unser Pinot steht, haben wir jetzt überlegt, wir machen unseren Zweigelt zu Pinot. Das ist jetzt mal ein Projekt, das wir angedacht haben dieses Jahr.
Wunderbar, aber das heißt, die Projekte stehen jetzt für 26 dann an.
Genau.
Oder Winter 27.
Na, umverändern tust du ja im Sommer jetzt. Ja.
Passt.
Genau. Das ist so das erste Mal. Das war auch letzte Woche, als wir mit Josef im Keller waren und Keller verkostet haben, hat die Uli dann auch mal so gemeint, oh, das ist das letzte Mal grüner Veltliner vom Kirchgraben.
Mhm. Oh,
das ist das letzte Mal Zweigelt vom Spiegel. Wird es nicht wieder geben.
Das war schon komisch, etwas oder? Seltsam,
ja, sicher.
Das war schon irgendwie komisch. Ja,
man hat das jetzt so 4-5 Jahre beobachtet und denkt so, man hat es jetzt verstanden, wie der Weingarten tickt.
Und dann verändert man es.
Alles anders.
Jetzt killt man ihn sozusagen. Ja, aber gut. Ich meine, wir haben das Glück, dass es sind halt wir beide, die Entscheidungen treffen.
Ja.
Und wir haben keine Familie jetzt im Hintergrund, die schon Weinbau seit Ewigkeiten macht. Und wir können halt sagen, okay, jetzt es ist einfach Zeit, irgendwas zu verändern und warum nicht das? Ja, warum nicht umveredeln? Es geht schneller, als neu zu setzen.
Ja.
Man behält seine Infrastruktur.
Man behält vor allem die alten Rebstöcke.
Genau.
Ja,
oder das alte
Rebstöcke. Das alte Wurzelwerk. Und ja, wir probieren es mal aus, keine Ahnung. Vielleicht war es auch auf dem Standort die falsche Entscheidung, aber das sehen wir dann in 3, 4, 5 Jahren und dann machen wir halt irgendwas anderes.
Ja, das kann man eh vorher nicht wissen.
Nee, genau.
Ja, aber das wird so die große Veränderung dieses Jahr werden, ne?
Sehr
schon
gut.
Spannend.
Und sonst irgendwelche Zukunftsprojekte? Ihr habt schon gemeint, Reb flächentechnisch passt es jetzt so, wie es ist. Keine Wunsch-Rebflächen irgendwo. Sie ist schon so ein bisschen, mit denen so ein bisschen liebäugelt. Oh, offensichtlich doch ein ganz bisschen.
Robert hat eigentlich gerne einen Weingarten in der Wachau, nur um sich zu quälen.
Ah, I see.
Das stimmt überhaupt.
Du willst also jeden Tag wandern gehen.
Genau,
viel Spaß.
Genau.
Möchte ich mal wieder Buckel spritzen.
Ja, herrlich.
Na, aber
Terrassen kann man überall erziehen, das ist wichtig.
Wir terrassieren einen Weingarten, der gar nicht terrassiert.
Richtig.
Aber also was schon, wir haben halt eben nur den einen Riesling.
Ja.
Und es wäre schon spannend für uns einen zweiten Riesling, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, in einer anderen Lage, die sich, die einen gewissen Ruf hat, dass man halt eben zwei Lagen Riesling auch machen kann, so wie man zwei Lagen Veltliner machen kann. Aber dadurch, dass wir uns wahrscheinlich vergrößern werden, wird es einfach darauf hinauslaufen, dass man dann eben vielleicht einen Tausch sowas schafft.
Ja.
Aber das ist Projekt für die Zukunft. Aber wenn man es sich aussuchen könnte, dann wäre es der Seeberg. Also ich finde Seeberg
ist
schon
so. Sehr gut.
Ist schon, oder?
Sehr spannend, ja.
Uli sagt da nichts zu.
Nee.
Gibt sich also, bedeckt.
Riesling ist eine tolle Rebsorte, aber bis jetzt hatten wir noch nicht wirklich sehr viel Glück mit ihr oder mit unserem Steinmasse. Wir haben eigentlich nur 22 in Riesling gemacht. 23 haben wir nicht gemacht, weil wir da angehagelt wurden. 24, aber auch, also da haben wir wirklich ein Fass von, also der ist jetzt auch im Holz, also war ein Jahr im Edelstahl, jetzt im Holz, da haben wir wirklich eine gute Menge auch. Hm. Für den halben Hektar wahrscheinlich nicht viel, aber für uns ziemlich gut.
Für unsere
Welt. Und 25 haben wir ein Fass gemacht, genau. Und das ist mit Botrytis, weil sonst hätten wir nämlich gar nichts gelesen. Ja, okay. Weil Riesling war der letzte Weingarten, den wir quasi noch Anfang Oktober gelesen haben. Und da ist am Tag davor, zwei, drei Tage davor, ist es sehr kalt geworden und sehr windig. Und als wir dann in den Weingarten gekommen sind mit unseren 10 Helferlein, die eh schon alle nicht begeistert waren, weil es so kalt war, war es so, haben wir die Trauben angeschaut und gedacht, ja, also entweder wir lesen jetzt die anfangende Botrytis oder wir lesen halt gar nichts. Uff. Und dann haben wir da zu 10 an einem halben Tag ein Fass rausgeholt, also 230 Liter. Mhm. Puh. Und der gärt auch noch, also er ist noch nicht fertig.
Ah, ja.
Er hat noch seine 20 Gramm Zucker.
Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht wird der erste Rest süße Wein, weil er nie ganz trocken wird.
Ja. Okay, ich verstehe jetzt die Riesling-Vorbehalte.
Ich meine, das ist ein großartiger Wein, aber es ist halt einfach echt...
Jeder Riesling-Weingarten wird angehagelt, zwar alle 2 Jahre. Ich glaube nicht, dass das was mit der Rebsorte zu tun hat.
Sieht es an. Das ist wie die Mondphase.
Die Mondphase vielleicht. Aber es ist also wirklich schon verrückt. Unser Riesling ist echt eine unglaublich schlechten
Position. Hat schlechtes Karma.
Wirklich schlechtes Karma.
Ja, leider. Der muss was Schlimmes gemacht haben in seinem vorherigen Leben.
Wer weiß. Ja.
Aber so die größte für uns wäre sicher, dass wir es halt eben schaffen, weil man hat ja eins gelernt, Wein machen ist das eine, Wein verkaufen ist das andere.
Ja.
Dass wir es schaffen, unseren Wein an den Mann zu bringen und oder die Frau und dass wir das auf das Business auf die Beine stellen, dass das funktionieren kann, dass wir das unser Leben lang machen können, dürfen. Das wäre unser allergrößtes Anliegen. Und wenn das geschafft ist, dann Praktikanten.
Next Step, Praktikanten. Guter Plan.
Schauen wir mal.
Na gut, dann hätte ich gesagt, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass wir da sein haben dürfen. Und bis zum nächsten Mal schon mal.
Danke euch.
Danke euch.
Danke allen fürs Zuhören natürlich. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Ihr findet uns auf Instagram unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.